Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Wie schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Saisonabschluss bei Tiki Taka. Wir haben es mal wieder geschafft, 2020/21 die Saison. Es war einiges los, es gab einiges zu besprechen. Am Ende auch einen verdienten Meister, den wir gratuliert schon haben. Und in dieser Folge gibt es eben nochmal den großen Abschluss. Unser Fazit auch für Barca und Real. Unsere Tiki Taka Awards werden mal wieder verteilt. Der beste Rookie der Saison, Trainer der Saison, natürlich über Überraschungen, Flops. Wir erstellen Team der Saison, also unsere Elf. Da haben wir ein paar Unterschiede, Alex und ich. Und auch beim Spieler der Saison am Ende der Folge könnte es spannend werden. Da dürft ihr euch drauf freuen, liebe Tiki-Taka-Zuhörer. Wir haben auch einen kleinen Gast später noch dabei. Da geht es dann im Barca-Blog ein bisschen darüber. Da dürft ihr euch drauf freuen. Aber jetzt sage ich erstmal Servus, Alex.
Servus, Nils. Hallo zur letzten offiziellen La Liga-Episode. Der Saisonabschluss sozusagen, natürlich nicht der letzten Episode generell, und natürlich nehmen wir auch den Sommer über nach auf, bisschen EM, bisschen, ja, je nachdem wann Zidane weg ist, falls, ob, wann Koeman weg sein wird, da gibt es natürlich dann immer wieder Folgen, aber offizieller Abschluss der La Liga-Saison.
Ja, offiziell. Man muss erst mal sagen, es war dann doch hier und da, wir sagen oft, ist der La Liga ein bisschen langweilig gewesen. Immerhin 2,5 Tore ist minimal über dem Schnitt von der letzten Saison. 2,48 Tore waren es damals pro Partie. Aber jetzt auch der gestrige Abend hat ja gezeigt, dass La Liga doch ganz bunt ist. Wir hatten einen Supercupa-Sieger aus Bilbao, einen alten Pokalsieger aus San Sebastian, einen neuen Pokalsieger aus Barcelona, Meister aus Madrid und jetzt auch noch einen Europa-League-Sieger aus Villarreal. Also da steckt doch einiges an Farbe in La Liga drin. Ist doch ganz spannend eigentlich.
Ja, absolut geil. Wir müssen natürlich Villarreal zum Europa-League-Sieg gratulieren. Ich hätte fast gedacht, du spielst vielleicht die Hymne ein. Aber doch, wir wollten das nicht erneut machen. Die Atletico-Hymne.
Ist ja jetzt fast ein Klassiker.
Genau, sonst wäre es ja ausgelutscht. Nee, auf jeden Fall tolle, tolle Sache für La Liga, für Villarreal. Der erste europäische Titel überhaupt in der Vereinsgeschichte dieses ja eher kleinen Vereins. Gerade mal 50.000 Einwohner hat die Stadt Villarreal.
Ach, süß.
Also so ein Verein, der europäisch endlich einen Titel gewinnt und dann auch noch gegen das favorisierte Man United. Eine legendäre Nacht für Villarreal. Tolle Sache für den spanischen Fußball.
Ja, und ich weiß nicht, so viele Fingernägel hat man ja gar nicht beim Elfmeterschießen, wie viele Schützen es da gab und dann am Ende irgendwie 21 Treffen, auch ordentlich souverän teilweise, ja, und dann David De Gea nicht. Schon irre, aber sensationell für La Liga da. Ich glaube, das ist das erste Mal auch so ein bisschen in Spanien, dass sich irgendwie das ganze Land für einen Verein freut. Normal ist ja doch immer, gibt es verschiedene Lager, Barca, Real sowieso, aber irgendwie gefühlt zumindest hat irgendwie das ganze Land fast alle zumindest da Villarreal die Daumen gedrückt. Und umso schöner, dass dann auch bei den Feierlichkeiten Cazorla war dabei, Bruno Soriano, der ja auch im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat. Also da viele schöne Geschichten und war auch irgendwo, ja, verdient hat es nicht keiner so wirklich den Sieg, weil ja doch die 120 Minuten ein bisschen langweilig waren. Aber ist so in Ordnung, oder? Würdest du jetzt sagen, dass United das hätte machen müssen?
Ja, spielerisch war das Finale natürlich etwas enttäuschend. Also Villarreal hat auch sehr defensiv agiert, sehr wenig nach vorne zustande gebracht, ein Tor nach einem Standard, davor nur verteidigt und auch danach im Endeffekt ja nur noch verteidigt und Man United fiel überhaupt nichts ein, die waren natürlich spielbestimmt, aber wirkliche Chancen hatten die ja auch nicht. Nee. Tor war ja auch Zufall, dieses abgefälschte Ping-Pong-Billard-Ding da. Also ja, im Endeffekt kannst du sagen, unentschieden war gerecht nach 90, war gerecht nach 120, verdient, kann man so oder so sehen, auf die Saison gesehen natürlich verdient, denn Villarreal ist ungeschlagen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ich meine,
in der Europa League.
In der Europa League waren sie, glaube ich, komplett ungeschlagen, auch wenn die Gegner jetzt nicht die tollsten waren. Aber ja, unterm Strich eine absolute Willensleistung. Also verteidigt hat Villarreal klasse, muss man sagen. Ich fand Pau Torres super. Der hat einen tollen Job gemacht. Raúl Albiol da alles rausgeköpft, gegrätscht, gebolzt. Eine richtige Kante, genau. Ja, und man dachte, das Wiederschießen endet nie. Also ganz ehrlich, die Elfmeterschützen waren natürlich gut, vor allem die Villarreal-Elfmeter waren teilweise sehr, sehr gut geschossen, aber die Torhüter, Leute, also viel schwächer kann man als Torhüter gar nicht agieren. Das war schon wirklich sehr, sehr dürftig, auch von Rulli, der ja den einen oder anderen hätte easy halten können, beispielsweise den von Luke Shaw, den muss er ja halten. Und auch De Gea, ja, sehr chancenlos. Ja. Bei einem Ball war, glaube ich, dran, da hat er die Hand nicht richtig hinbekommen. Mhm. Also die Schützen waren gut, die Torhüter waren schlecht, mit immerhin ja, positivem finalen Ausgang für Villarreal. Ja.
Happy End da. Wir hatten ja schon in unserer kurzen Vorschau in unserer letzten Folge schon gesagt, es könnte auch ins Elfmeterschießen gehen und Elfmeter kann natürlich Villarreal, auch wenn natürlich Gerard Moreno nur einmal antreten darf.
Stimmt, wer, jetzt kommt es mir erst, wer das, wessen Prognose war das so ein bisschen? Wer hat da gesagt,
vielleicht? Ja, du hattest Elfmeterschießen gesagt. Ich habe vorher schon gesagt, Villarreal gewinnt das.
Ach so. Ja, das wisst ihr jetzt hier wieder, die Lorbeeren. Ja. Ich habe gesagt, ich glaube nicht dran, aber im Elfmeterschießen, das ist ihre Chance. Ja. Also schöne Sache natürlich, ne, für Villarreal nach wie vor. Ich habe mich wirklich auch wirklich gefreut. Also die Jubelszenen, da hatte ich eine kleine Gänsehaut, gebe ich ganz ehrlich zu.
Und endlich mal wieder mit Fans im Start.
Stimmt,
und,
ja.
Emotionen, das ist Fußball, das lebt und ist was los.
Da hat man mal gesehen, welchen Unterschied selbst nur 1000 Fans oder keine Ahnung, wie viele Villarreal-Fans da mitgereist waren. Ich glaube, 11.000 waren es im Stadion oder so an Fans, keine Ahnung. Ein paar Villarreal-Fans, aber da siehst du mal, welche Unterschiede es macht. Ist halt für die mitgereisten Fans, eine unvergessliche Nacht. Ne? Die werden das ihr Leben lang nicht vergessen. Ja. Erster Titel der Vereinsgeschichte international. Wahnsinn.
Ich wollte vom Thema Elfmeter die Kurve kriegen zurück zu La Liga. Wenn du dich erinnerst, wir hatten ja letzte Saison einen Rekord mit 149 Elfmetern, die da in der Saison vergeben wurden. Meinst du denn, das hat La Liga diese Saison geknackt oder sind wir eher drunter?
Was da triffst du mich unvorbereitet. Ich sag mal so, Villarreal hatte viele Elfmeter, denn Moreno hat ja 10 alleine verwandelt. Jo. Deinen Tweets zufolge hatte Real Madrid sehr, sehr wenig Elfmeter in der Saison. Mhm. Also weniger als sonst.
3,
Ich würde sagen, wir sind mehr oder weniger gleich.
Ja, 149 waren es letzte Saison, diese Saison waren es 141. Ja, also ein bisschen drunter, aber es ist trotzdem der zweithöchste Wert in der Liga-Geschichte, weil eben Villarreal hatte 13, Real Sociedad hatte 12, aber eben auch Real Cadiz hatten nur 3, ich glaube auch noch eine andere Mannschaft hatte 3. Also es gab die einen Extreme mit sehr viel, die anderen Extreme mit eher wenig, aber das ist ja auch öfter mal Glücks- und Pechsache. La Liga News gibt's schon eine erste große in Hinblick auf die neue Saison. Wir hatten ja schon prognostiziert, das Trainerkarussell könnte sich fleißig drehen. Das ist jetzt losgegangen, hat angefangen. In Getafe ist es passiert. José Bordalás Zeit ist vorbei. Er hat ja den FC Getafe 2016 übernommen, in La Liga, in die erste Liga geführt. Sensationell dann auch in die Europa League. Mit nicht unbedingt Fußball, der jedem schmeckt, aber der irgendwie erfolgreich war. Damals auch noch das Sturmtrio Ángel Rodríguez, Mata und Molina, der jetzt bei Granada ist, war da schon sensationell irgendwie, haben sehr effektiv ihre Chancen gemacht. Das war in dieser Saison ein bisschen anders. Man ist abgestürzt auf Rang 15, nur noch 4 Punkte vor der Abstiegszone. Kubu ja da mit dem entscheidenden Tor am vorletzten Spieltag gerade noch so Getafe gerettet. Also war das abzusehen, dass der Bordalás Zeit vorbei ist. Und wer ist es jetzt geworden, Alex?
Der Rückkehrer Michel, eine Real Madrid-Legende, kehrt zu Getafe zurück, hat die Azulones schon, wann hat er sie trainiert? 2009 bis 2011, war dann unter anderem bei Sevilla, in Griechenland Olympiakos, Marseille hat er trainiert, Malaga eine Saison lang und dann war er zuletzt in Mexiko bei UCAM, den Pumas, genau. Also ein bisschen Wandervogel in den letzten 10 Jahren, kann man sagen. Kehrt jetzt quasi zurück zu Getafe und Bordalás steht vor einem Wechsel zu Valencia.
Ja, stimmt.
Der wird neuer Valencia-Coach, zumindest deutet da alles darauf hin. Die Marca schreibt schon, dass es fix ist. Da muss wohl nur noch der Vertrag unterschrieben werden. Finde ich interessant. Wäre als Valencia nicht meine erste Wahl gewesen, denn du hast es angesprochen, sein Fußball ist nicht unbedingt Feinkost. Ne? Also
Ja, in Getafe hast du natürlich auch nur bestimmte Werkzeuge, ja, mit denen du arbeiten musst, aber ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber auf jeden Fall Michel zurück, oder sein voller Name ist ja José Miguel González Martín del Campo. Spitzname Michel war bei Real Madrid eine Legende in den 80er, 90er Jahren, da auch bei seinem Abschied noch den Rasen geküsst, so Bilder, die in Erinnerung bleiben. Hat immer noch den Traum gehabt, mal Real Madrid zu trainieren. Das hat jetzt aus Mexiko, hat man ihn da ein bisschen aus dem Fokus verloren. Jetzt ist er zurück in Getafe und die hat er eben damals schon vor dem Abstieg bewahrt und dann in der nächsten Saison auch in den UEFA-Pokal geführt. Ich glaube, das war dann gegen den FC Bayern, wo dann auch De La Red die rote Karte...
War das diese berühmte Saison von Getafe?
Ich müsste ja.
Die Getafe-Saison habe ich in der Erinnerung, aber keine Ahnung, wer der Coach war. Von daher, ja, auf jeden Fall spannend. Macht natürlich Sinn, ne, dass du jemanden holst, der ja Erfahrung hat im Verein, in La Liga auch. Ja. Der eine ganz gute Reputation zumindest hat, auch wenn er, wie gesagt, ein bisschen ein Wandervogel zuletzt war, weil häufig nur ein, zwei Saisons ausgehalten und dann wieder weg gewesen. Ja, spannend. Also tatsächlich noch spannender finde ich die Bordalas-Valencia-Personale. Da bin ich echt gespannt, ob er ja mit Valencia, natürlich hat er viel bessere Spieler zur Verfügung, aber ein Offensivspiel bekommt er einfach normalerweise nicht hin. Und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Zudem, ne, schleudert jetzt Valencia mit Peter Lim. Wer da drauf Bock hat, sich da überhaupt zu dem Verein hinzubegeben, der auch ein bisschen Himmelfahrtskommando oder zumindest ein großes Risiko. Ne? Also schon eine spannende Thematik, finde ich.
Ja. Wenn das offiziell wird. Ich glaube, Mendy Libar war doch jetzt auch noch im Gespräch. Der ist ja jetzt offiziell bei Eibar verabschiedet worden. Gab es für den jetzt nicht auch schon irgendwo?
Ja, vor einer Woche hieß es, Mendy Libar die Nummer 1. Auch das hat, meine ich, die Marca geschrieben. Und jetzt eben an Acuerdo entre Getafe y Valencia por José Bordalas. Also, ja, weiß ich nicht, ob Mendy Libar abgesagt hat oder ob sie sich anders umentschieden haben. Keine Ahnung, aber es sieht wirklich so aus, als sei das fix.
Frei ist er auf jeden Fall und vielleicht passiert da doch noch was. Nee, Alaves hat er jetzt verlängert mit Javi Calleja, auch völlig zu Recht. Vielleicht hat ja, keine Ahnung, passiert doch noch was bei Elche oder so. Nee, Fran Escriba ist da eigentlich auch sicher. Sind wir mal gespannt. Denn bei Real Madrid könnte natürlich auch was passieren. Jetzt kam am Mittwoch, ging es wieder rund. Zidane hat es entschieden. Das ist doch nichts Neues, Leute. Was predige ich denn hier seit Wochen und Monaten, auch in dritter Halbzeit und Warm-up? Zidane wird die Entscheidung fällen oder hat sie schon. Der Club versucht natürlich noch, ihn zu irgendwie zu halten, weil natürlich auch der Trainermarkt überschaubar ist, wobei da hat sich gestern auch was ergeben, aber Zidane wird gehen und ich bin schon ein bisschen leicht angeschwitzt, gucke nebenbei hier Twitter, nicht, dass das heute oder jetzt während der Aufnahme passiert, wir sind natürlich ein bisschen vorbereitet bei Real Total, es wird passieren, aber hoffentlich jetzt nicht gleich heute an diesem Donnerstag.
Ich wollte gerade sagen, Bordalas ist ja aktuell noch frei, den könnt ihr euch ja schnappen. Ja? Der muss ja dann nur 20 Kilometer in den Norden, ja? Von Getafe, dem Vorort, schön ins Zentrum nach Madrid oder ich weiß gar nicht, wo das Trainingszentrum genau ist. Egal.
Von Real Madrid
beim Flughafen. Genau, also von daher hat es ja dann überhaupt nicht weit. Ja? Nee, tatsächlich, ich gebe jetzt mal eine Prediction ab, eine Prognose.
Bitte.
Antonio Conte, neuer Real Madrid Coach.
Jo.
Du hast es hier zuerst gehört.
Nee. Wow, du Orakel. Du.
Ja, einfach mal ein raus. Nee, tatsächlich, Monsterüberraschung fand ich, dass Antonio Conte gestern als Meistercoach, was, 10 Tage ist er Meister oder so, und wirft plötzlich hin bei Inter. Mega überraschend für mich, aber ganz ehrlich, das machst du doch wirklich nur, wenn beispielsweise, ne, du... Ja, Real in der Hinterhand hast. Ich nenne es einfach mal, wie es ist. Also wenn es da einfach schon Kontakte gab, Gespräche gab, vielleicht eine Zusage gab, eine mündliche, oder vielleicht sogar im FC Barcelona. Hoffe ich jetzt nicht, kann ich mir nicht so gut vorstellen, aber warum sollte der aufhören bei Inter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ne? In die Champions League eingezogen, Meister geworden.
Da hat sich schon was angebahnt, dass er mehr und mehr gezeigt hat, dass er unzufrieden ist. Es sieht eher nach Verkäufen als Zukäufen aus. Sie haben sich in der Champions League wieder blamiert, eigentlich im zweiten Jahr in Folge. Also er hat schon da was gefordert, aber Inter ist halt auch finanziell ziemlich angeschlagen und die Investoren müssen da eher verkaufen. Am Ende steht er da ohne Lukaku oder Hakimi in der neuen Saison da. Da hat er schon keinen Bock drauf gehabt und jetzt natürlich durch die Möglichkeit Real Madrid. Da sollte er ja schon möglicherweise Lopetegui-Nachfolger 2018 werden. Damals hat er noch gesagt, nee, auf einen fahrenden Zug will er nicht aufspringen. Wenn er eine Mannschaft übernimmt, dann mit Saisonvorbereitung und wirklich zusammenarbeiten, erstmal seinen eigenen Kader zusammenstellen. Das finde ich auch richtig so. Er ist zwar trotzdem noch ein exzentrischer, launiger Typ, der auch gerne mal hinschmeißt. Das war ja auch bei Italien so, Juventus, dass er da eher er die Entscheidung getroffen hat zu gehen. Mal gucken wir, ob er bei Real Madrid die Kontinuität finden würde, aber er wäre jetzt auch mein absoluter Top-Kandidat. Jetzt Allegri sieht dann doch eher nach Juventus aus, zum Glück auch, und Raúl dann doch noch zu unerfahren, aber also, Conte fände ich spannend.
Top-Kandidat im Sinne von Wunschkandidat, also du hättest ihn gern oder du glaubst, er wird's?
Ich glaube sehr, er wird's. Mein Wunsch wäre natürlich Pochettino, aber ja, der ist halt nicht zu kriegen. Also
weiß ich tatsächlich nicht. Vorhin gelesen, die Spurs wollen Poch zurückholen. Also scheinbar gab es da schon Gespräche, weil irgendwie, keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht, ne? Bin ja jetzt kein Paris-Insider, aber offenbar fühlt sich Poch nicht ganz so wohl bei PSG und die Spurs versuchen ihn zurückzuholen und völlig aussichtslos scheint das nicht zu sein. Denn The Athletic berichtet davon und die sind wirklich immer super, super gut informiert bei englischen Vereinen. Also wenn die über eine potenzielle mögliche Rückholaktion berichten, dann ist da irgendwo auch was dran und nicht reines Wunschdenken. Von daher bin ich gespannt. Also ganz aussichtslos wäre es wohl offenbar nicht. Und du weißt ja, ich bin Poch-Fan. Also wenn ich Florentino Perez bin, fliege ich mit dem Blankoscheck nach Blankoscheck nach Paris und sag Poch hier, unterschreib mal, alles andere kannst du dir aussuchen.
Okay, na gut. Bevor wir zur anderen Trainerthematik auch bei Barcelona kommen und auch ein bisschen Saisonfazit in Barcelona, würde ich nur noch sagen, bei Real Madrid, Champions League Halbfinale, Vizemeisterschaft, das ist schon, glaube ich, fast mehr, als man so während des Saisonbeginns, während auch man der Gruppenphase hätte erwarten können. Also sah es ja zwischendurch ganz anders aus. Deswegen fällt für mich das Fazit eher positiv aus. Da auch Hinweis auf meinem YouTube-Kanal, heute Donnerstagmorgen habe ich da ein neues Video hochgeladen, ein bisschen hinsichtlich Saisonfazit, auch nochmal meine Kerngrade zu allen Spielern verteilt, Spieler des Jahres bei Real Madrid, das könnt ihr euch gern anschauen, aber eigentlich bin ich eher im Reinen mit der Saison, weil Zidane da doch fast das Maximum rausgeholt hat, auch wenn trotzdem viele, viele Fehler passiert sind und ich auch nicht unbedingt einen Ødegaard abgegeben hätte. Aber gut, man hat Hauptsache noch vor Barca abgeschlossen.
Das ist dir wieder wichtig, ne? Das musst du einfach nochmal betonen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, du kannst jetzt sagen, ihr habt den Pokal gewonnen, aber.
Ja, eben. Das ist doch Mehrwert, Alter. Ja?
Mehrwert ist Champions League Halbfinale. Es gibt dir halt nochmal 28 Millionen mit für
den Ja, okay. Im Wortsinne von Werten. Ja, gut. Also tatsächlich. Gut. Titellose Saison Real Madrid. Mhm. Saison mit Titel FC Barcelona. Mehr sage ich dazu nicht.
So. Gut.
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 Das war's im Podcast. Wir haben.
Ja, das war's im Tiki-Taka.
Das war's. Die Fronten sind verhärtet.
Ja, die könnten gegen Ende der Folge, dieser Folge, noch ein bisschen mehr verhärtet werden. Aber jetzt reden wir erst nochmal über Barca. Magst du denn unseren Gast mal hereinbitten und vorstellen?
Ja, tatsächlich. Also, wir haben uns einen Gast eingeladen, einen Special Guest, denn. Miguel Ortega, so heißt unser Gast, ist Supporter, ist Patreon-Supporter, unterstützt also unseren kleinen Podcast und er ist Fan des FC Barcelona seit langer, 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 langer Zeit. Fährt auch immer wieder oder fliegt auswärts zu vielen Auswärtsspielen, also hier schön leidenschaftlich. Und wir dachten uns eben, warum laden wir ihn ein? Nicht nur, weil er sich bei Barca gut auskennt und weil er uns supportet, sondern auch, weil er einer unserer wenigen Super League-Supporter ist. Also das ist eine neue Kategorie, die wir vor, weiß ich gar nicht, einen Monat oder so ins Leben gerufen haben. Und ein Benefit eben, wenn ihr Super League Supporter werdet, ist, dass ihr in unserem Podcast mitmachen könnt. Also ihr könnt Gast in einer Episode sein und genau das hat Miguel eben geschafft, weil er Super League Supporter ist. Dementsprechend sage ich herzlich willkommen, Miguel.
Hi Nils, hi Alex.
Servus.
Servus.
Ja, schön, dass du Zeit hattest für uns. Schön, dass du Bock hattest auch. Also nicht jeder, muss ich noch kurz erklären, nicht jeder Super League-Supporter muss im Podcast dabei sein. Natürlich nur die, die Bock haben, aber du hattest eben Bock und es macht natürlich Sinn, in der Rückschau auf den FC Barcelona sich ja einen weiteren Barca-Experten einzuladen. Also das hat einfach gepasst. Und wir sind gespannt, was so deine Meinung zur Barca-Saison ist.
Ja, ich bin auch dankbar, dass ihr mich gefragt habt und bin da natürlich gerne dabei und teile meine Meinung mit euch zu den ja, zum aktuellen Chaos des FC Barcelona, sagen wir es mal so.
Wir wollen dich natürlich zum einen nach deiner Meinung hören. Meine Meinung kennt ja eh schon jeder. Für mich war es eine okay Saison. Nils sagt, naja, die ist nicht so viel wert. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand es eine enorm schwere Saison für Ronald Koeman. Deswegen würde ich dich fragen, wie schätzt du die Saison von Barca ein? War es ein totaler Flop? Ist der Pokalsieg nur ein Trostpreis? Hat Koeman das Maximum rausgeholt? Wie schätzt du die Saison des FC Barcelona ein?
Ich finde das grundsätzlich eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also ich glaube, wenn man uns am Anfang der Saison gesagt hätte, wir stehen am Ende der Saison bis 3 Spieltage vor Schluss noch da und haben eine Chance, Meister zu werden und gewinnen den Pokal, hätte das, glaube ich, jeder Barcelona-Fan unterschrieben. Jetzt ist es natürlich so gewesen, dass wir dann eine Zeit lang eine Phase hatten mit, ich glaube, 20 Spielen ohne Niederlage. Die Erwartungen steigen natürlich bei den Fans und man vergisst dann auch immer ein Stück weit, was am Anfang der Saison war. Ich meine, Messi keinen Bock gehabt, wollte eigentlich gehen, Suarez kurzfristig verkauft, die anderen Spieler kurzfristig verschenkt. Keine Neuzugänge, außer Dest am letzten Spieltag. Verletzungssorgen, Piqué fällt langfristig aus, Coutinho, Ansu Fati bis heute nicht fit. Und dann schafft das der Trainer oder die Mannschaft ja trotzdem irgendwie wirklich erfolgreich zu spielen, ab Januar auch einigermaßen ansehnlich zu spielen. Und dann hat man halt trotzdem nach der Nationalmannschaftspause, muss man ja ganz ehrlich sagen, einen kompletten Einbruch, der auch so nicht zu erklären ist. Und klar ärgert es mich, also mich ärgert es maßlos, weil ich glaube, leichter mit diesem schwachen Kader Meister zu werden wie dieses Jahr, die Chance hast du nie mehr. Das gleiche gilt auch für Sevilla.
Ja.
Aber,
und für Real Madrid.
Klar, auch für Madrid. Aber ich glaube, dass man mit ein bisschen Abstand betrachtet schon sagen muss, dass wir das Maximale rausgeholt haben und schon zufrieden sein können. Es ist nicht optimal gewesen, aber es hätte die Mannschaft dieses Jahr, glaube ich, deutlich schlechter treffen können.
Ja, also würdest du tatsächlich dann folgerichtig, wenn ich deine Worte richtig interpretiere, Koeman eine zweite Chance geben oder eine zweite Saison in dem Fall geben? Oder findest du, ja, er hat nicht das Maximum rausgeholt und Barca wäre besser aufgestellt, wenn sie einen neuen Coach im Sommer engagieren?
Ich glaube, die Problematik, die unser Board hat, ist tatsächlich, dass es keinen besseren Coach auf dem Markt aktuell gibt. Die Auswahl, die es gibt, ist entweder beschränkt oder wirklich unrealistisch. Und noch dazu ich glaube schon, dass Koeman sehr viel oder das Maximale aus der Mannschaft herausgeholt hat.
Außer in Topspielen.
Ja, das ist richtig. Ich meine, man muss aber auch dazu sagen, die Mannschaft, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, wir haben ja dieses Jahr so viele Einsatzminuten für U23-Spieler wie in den letzten 10 Jahren zusammen. Also wir haben ja wirklich einen Umbruch gestartet, der auch wirklich deutlich weiter ist als der von Real Madrid zum Beispiel. Auch aus der Not heraus, muss man auch dazu sagen. Aber es war schon ein Stück weit auch erschreckend zu sehen, dass Koeman dann in den letzten 5-6 Spielen überhaupt keinen Plan B mehr hatte. Also das war dann irgendwie schon auch ein bisschen lost. Auf der anderen Seite sage ich, hätten wir im Dezember 5-6 Spiele mehr schlecht gespielt und schlechte Resultate eingefahren und hätten diese 20-Sieglos-Serie jetzt gehabt bis zum Ende der Saison, wären wir genauso nicht Meister geworden, hätten aber den Pokal gewonnen und die Leute, der letzte Eindruck, der bleibt, wäre, oh, Koeman hat es geschafft, jetzt das Ruder rumzureißen. Und von daher, ich würde mir, glaube ich, schon wünschen, dass er die Saison startet, weil er halt einfach auch die Möglichkeit hat, eine anständige Vorbereitung zu machen, seine Lieblingsspieler zu kriegen. Und die Vorbereitung im Sommer letztes Jahr, wie viel hatten wir denn? 2 Wochen? 3 Wochen? Das war ja so geballt wegen Champions League bis August. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er eine erfolgreiche Mannschaft formen kann, auch wenn er natürlich nicht die Optimallösung für den FC Barcelona ist.
Ja. Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich viele gute Punkte, dass du sagst, Vorbereitung hat er nicht, er hatte einen Kader im Umbruch, er hatte einen Messi, der nicht mehr da sein wollte. Das hat ja auch, ich habe es ja im Podcast hier öfter schon angesprochen, das hat ja fast die komplette Hinrunde geprägt, mindestens aber 1-2 Monate, ne, wo ja Messi wirklich schwache Leistung teilweise zeigte. Und hinten raus, als Messi eben ja top war, hast du auch gesehen, was möglich ist. Also Koeman waren in vielerlei Hinsicht die Hände gebunden. Problem für ihn aus seiner Sicht oder aus Sicht von wegen, ob der Daumen, ne, gesenkt wird oder gehoben wird bezüglich seines Jobs, ist der letzte Eindruck ist halt schlecht. Und es ist halt unerklärlich, warum Barca in den letzten 5 Spielen nur einen Sieg einfahren konnte und eben ja auf hanebüchene Art und Weise gegen Granada und Levante beispielsweise Punkte liegen gelassen hat. Und das ist halt der aktuelle Eindruck, der ihm halt auf die Füße genau wie du sagst, Miguel, wenn Barca quasi in der Hinrunde, egal was gemacht hätte, noch schwächer und einfach dieser Run, dieser 20-Spiele-Run, ne, 5 Spiele später gekommen wäre und bis zum Schluss angehalten hätte, glaube ich auch, dass niemand sagen würde, er ist der falsche Mann und er muss weg. Aber die letzten 5 Spiele sind halt der Eindruck, der aktuell zählt. Und da hat es halt so ausgesehen, als wenn die Mannschaft nicht mithalten könnte. Und das macht halt keine Hoffnung für die neue Saison. Ich glaube, das ist so die Wahrnehmung der Medien, vieler Fans, generell der Öffentlichkeit. Und das, damit kämpft er jetzt. Ne?
Ich glaube auch tatsächlich, das ist ja auch eine Angst, mit der, also jetzt mal wir beide ja auch zu kämpfen haben. Also man hat halt auch am Ende der Saison gesehen, Koeman hat brutal wenig rotiert. Weil sobald man mal rotiert hat, halt die Erfolge einfach ausgeblieben sind. Und wenn du halt mit einem Araujo, Mingesa, Dest, Petri spielst, du hast halt trotzdem 4 Leute, die noch keine 20 Jahre alt sind, die ja, auch mit dem Druck einfach nicht klarkommen oder in so einer Situation einfach noch nie gewesen sind. Das wird in Zukunft sich hoffentlich ändern. Ich meine, Spieler reifen, Spieler werden erwachsen. Der Petri kriegt nach der EM hoffentlich auch mal die Pause, die er braucht, weil der war einfach furchtbar überspielt. Also so stark, wie er die ersten 30 Saisonspiele gespielt hat, so schlecht war er in der letzten 8. Aber auf der anderen Seite, du hast halt für ihn keine Alternative. Du hättest, der Kader war auch wirklich so dünn. Ich meine, selbst ein Coutinho hätte uns, glaube ich, wirklich geholfen in der finalen Phase der Saison. Aber ein Ricky Puig hast du für 10 Minuten bringen können, dann wirbelt er, aber spielt halt auch nur Querpässe von links nach rechts. Pjanic, der hat sich ja selber mehr oder weniger ins Ausgeschossen. Ilaish Moriba, der ist halt noch jünger. Ne? Ich meine, den hast du mitten in der Saison aus der Not heraus reingeworfen. Der dreht dir kein Spiel. Und dann war es halt einfach schwierig. Aber ich glaube schon, dass wenn man da jetzt die 4, 5 Spieler, die jetzt ja gerade schon auf der Liste steht, holt, sich dann von teuren Spielern, also gehaltsteuren Spielern verabschiedet und dann vielleicht wirklich noch 2, 3 Leute dazu holt, plus Spieler aus der B-Mannschaft, kann man schon einen Kader formen, der auch langfristig einfach attraktiven Fußball spielen kann.
Ja, gut, also ich höre da ganz klar raus, du gibst Koeman eine 2. Saison oder zumindest den Anfang der Saison und wenn es nicht läuft, entlässt du ihn im Winter.
Ich gebe ihm die Chance, ja, also im Winter würde ich ihn nicht entlassen, wahrscheinlich wäre meine Chance, die ich ihm gebe, so bis November, dass man dann noch die Möglichkeit hat, in der Champions League, falls es da am letzten Spieltag auf irgendwas ankommt, zu reagieren und b, um die Weihnachtszeit fängt ja dann es an, wirklich ernst zu werden. Also dann fangen wir ja auch an mit Wintertransfers und dann bräuchtest du eigentlich schon den neuen, wenn es so weit dann nicht funktioniert.
Gut, also du gibst ihm eine 2. Chance, bist aber selbst nicht happy und legst das Brennglas in der ersten Hälfte der Saison ganz klar auf Koeman. Also auf Bewährung würde er bei dir trainieren. Weiß nicht, ob das so eine, ja, ob das die besten Bedingungen sind für einen Coach, ne? Der auch übrigens, unabhängig von dir natürlich, der einfach wissen würde, dass er auf Bewährung nur coacht. Ne? Also Pressespiegel kannst du dir ja dann vorstellen und welchen Druck du hast und jede Niederlage, jedes Gegentor, jedes Unentschieden wird dann unter die Lupe genommen. Boah, das ist schon heftig. Also wenn, musst du ihm schon komplett das Vertrauen aussprechen oder du, wenn du das Vertrauen nicht hast, musst du einen neuen engagieren, fürchte ich. Und ob Laporta das Vertrauen hat, sei mal dahingestellt. Ne? Denn zuletzt gab es ja ein Meeting zwischen Laporta, Vizepräsident Juste, Sportchef Alemani und eben Koeman und es wurde keine Entscheidung getroffen. Ne? Also die Entscheidung, ob er geht oder bleibt, wurde vertagt. Das allein zeigt ja schon auf, Barca aktuell unter neuer Führung ja, im Schlingerkurs. Also sie sind sich selbst nicht sicher, was sie machen wollen. Sie hätten lieber einen neuen, aber sie finden keinen passenden. Das ist, die Bedingungen sind nicht so optimal für super Erfolge in der neuen Saison, würde ich mal sagen.
Also ich, ganz kurz noch dazu, ich würde ihm schon, also wenn er die Saison weitermacht, kriegt er schon das volle Vertrauen. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich sage einfach nur, wie viel, also grundsätzlich, auch wenn Madrid jetzt einen neuen Trainer holt, ich glaube, wenn der bis November auf Platz 10 liegt oder sowas, lässt man den nicht bis zum Winter oder Dezember oder Januar spielen. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wenn Koeman die Chance kriegt und den Kader kriegt, den er will, dass es nicht zur Debatte stehen wird, dass er im November entlassen werden könnte. Aber grundsätzlich, ja, auch wie du es gerade gesagt hast in den Medien, ich glaube auch, dass bei Laporta oder bei unserer Direktiva grundsätzlich eine innere Zerrissenheit herrscht, vor allem auch dadurch eben bedingt, weil es keine Alternative gibt auf dem Markt. Also wenn das, was in den Medien steht, stimmt, haben sie ihn ja um 2 Wochen mehr Bedenkzeit gebeten. Das zeigt ja schon, dass man eigentlich mit dieser Lösung nicht zu 100% glücklich oder optimistisch ist.
Ja. Tja. Gut, schauen wir mal. Bleibt auf jeden Fall spannend, der Sommer, ob er geht, Koeman, oder ob er bleiben darf. Barca ist sich unsicher. Es gibt genug Argumente für und wider. Ja, müssen wir einfach abwarten. Wir halten euch natürlich in unserem wunderschönen kleinen Podcast auf dem Laufenden. Ja, ich sag danke für deine Zeit, Miguel. Cool, dass du dabei warst. Schön, dass du Bock hattest. Und ja, nochmal an alle Hörer. Der Hinweis, Miguel ist Super League Patreon, also unterstützt uns. Deswegen hatte er das exklusive Recht, in diesem Podcast mitzuwirken. Also danke für deine Zeit, Miguel.
Es war mir eine Ehre. Vielen Dank euch beiden. Bis bald.
Ciao, ciao. Servus.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Also nochmal der Hinweis. Wo könnt ihr uns unterstützen? Patreon.com/TikiTaka-Podcast. Das ist unsere Patreon-Seite. Da gibt es eben verschiedene Kategorien. Und die eine davon, Super League, bedeutet eben, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal Gast in unserem Podcast werden. Wie gesagt, niemand wird gezwungen.
Es gibt mittlerweile auch schon 90 Patrons. Wir haben jetzt nur einen neuen bekommen. SSG Zorn, das klingt nach irgendwie einem Fußballverein, der Sport- und Spaßgruppe aus Zorn oder so. Aber gut, sind wir mal gespannt, wer du bist. Herzlich willkommen, 90 Patrons, sehr geil.
Sehr geil, ja, sehr nice. Also wie gesagt, wer uns unterstützen will, da gibt es verschiedene Benefits. Einer davon ist tatsächlich als Super League-Supporter Gast im Podcast zu werden, wenn ihr Bock drauf habt. Klickt euch da mal rein. Und ich würde sagen, Nils, wir müssen uns ein bisschen erholen und machen einen kleinen Break.
Und dann geht's los mit den Tiki-Taka Awards. Bis gleich.
Bis gleich.
Bum, ba, ba, bum. Ja, wir müssen unsere Tiki-Taka Awards ja ein bisschen gebührend einleiten. Es geht los, liebe Leute. Die Saison ist vorbei und da bleiben natürlich jetzt noch ein paar Auszeichnungen von Tiki-Taka. Wer war der Spieler des Jahres? Wer kommt in unser Team des Jahres? Trainer des Jahres? Wir fangen mal mit einer lockeren, leichten Rubrik an. Da geht es so um den Rookie des Jahres. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es ein Nachwuchsspieler sein muss, eher so die erste Saison richtig in La Liga. Wir hatten ja vor der Saison ein bisschen das Auge gemacht, vielleicht bei so Hugo Guillamón, Ander Barrenechea von Real Sociedad und Valencia. Die sind mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben. Die haben schon einige Einsätze gehabt, aber dann im Endeffekt auch nicht so prägend gewesen. Auch Brian Gil, finde ich, war jetzt nicht so der Alleskönner bei Eibar. Natürlich trotzdem 7 Torbeteiligungen beim Tabellenletzten ist schon ordentlich, aber irgendwie habe ich mir bei ihm auch noch ein bisschen mehr erwartet. Ich kann mir vorstellen, wen du hast als Kandidaten. Ich habe, glaube ich, einen anderen. Fang du ruhig mal an.
Da bin ich direkt schon sauer. Ja? Ich hätte gedacht, zumindest in dieser Award-Kategorie sind wir direkt eine Meinung, aber wenn du schon so ankündigst, weiß ich, dass du definitiv nicht meinen Spieler hast. Denn meiner liegt ja auf der Hand. Ja. Natürlich Pedri vom FC Barcelona. Hallo, wie kann man denn da anderer Meinung sein? Ich bin tatsächlich überrascht und gespannt, wen du nennst, denn ad hoc fällt mir kein anderer ein. Also auch unabhängig von jeglicher Barca-Brille oder so. Ne? Mir fiel keiner ein.
Deswegen habe ich gesagt, es muss nicht unbedingt ein Nachwuchsspieler sein, denn Pedri hat eine sensationelle erste Saison mit seinen 18 Jährchen. Wie reif er schon spielt, wie erwachsen jede Entscheidung ist. Eigentlich trifft er das Richtige und einfach sehr sicher, auch mutig, riskant. Ich glaube, man kann sich schon auf ihn einigen. Mir ist aber noch jemand eingefallen, der mit zwar 24 Jahren, eigentlich ist es seine zweite Saison in der Liga, hat letztes Jahr schon 3 Einsätze gehabt, da noch für einen anderen Club, aber jetzt eben auch 14 Torbeteiligungen, im Schnitt alle 150 Minuten. Zum Vergleich, Pedri kommt nur alle 400 Minuten auf eine Torbeteiligung, ist ja auch nicht unbedingt sein Job. Ich fand ihn im Frühjahr sensationell. Er hat auch bei beiden Spielen gegen Atletico kam er zu einer Torbeteiligung. Nur 3 Spieler in der Liga haben generell mehr Vorlagen, also ist für mich Jorge de Frutos von UD Levante da auch ein Kandidat, der auch einfach voll eingeschlagen ist in dieser Saison.
Hat eine tolle Saison gespielt, tatsächlich. Ich hatte ihn jetzt nicht als Rookie auf dem Schirm.
Das ist jetzt
definitiv. Also wirklich eine Monster. Wir haben uns ja hier auch in dem Podcast schon positiv über ihn geäußert. Den fruchtigen, de Frutos. Ja? Ich muss es einfach immer wieder betonen, weil es mir so gut gefällt. Hat eine Bombensaison gespielt, muss ich echt sagen. Als ich über mein Team der Saison nachgedacht habe oder es entworfen habe, habe ich sogar über ihn nachgedacht, ganz kurz, weil ich ihn wirklich stark fand. Also auch Barca hat er, glaube ich, genervt, da kann mich erinnern, da hat er für Wirbel, ein bisschen für Wirbel gesorgt. Also ein klasse Saison. Für Levante natürlich ja auch immer schwer, da überhaupt zu glänzen, ne, als Offensivspieler in so einer kleinen Mannschaft mit überschaubarem Budget. Nee, tolle Saison, aber ich will ganz klar Petri, denn ich finde es krass. Also er ist 17, kommt aus der zweiten Liga, wechselt dann zum FC Barcelona und wird direkt Stamm, unverzichtbar. Ich glaube, die meisten Spiele auf dem Feld sogar.
Ja. Wie bei Barca jetzt.
Oder? Ja, ich meine, hat er nicht die meisten La Liga
Einsätze? Er hat 37, das ist schon ziemlich ordentlich.
Messi hat ja zum, gut, am Ende hatten gegen Eibach. Er hat
dreimal gefehlt.
Messi hat dreimal gefehlt.
Ja, Messi hat dreimal
gefehlt. Genau, deswegen meine ich ja. Ich meine, er hat unterm Strich, also ich habe es jetzt nicht nachgesehen, muss ich zugeben. Schande über mein Haupt. Aber ja, also, um es abzuschließen, hätte ich so nicht gedacht, dass er sich A, so schnell etabliert, B, ja, Stammspieler überhaupt wird und C, er spielt ja wirklich wie ein, weiß ich nicht, abgeklärter 25, 26, 27-Jähriger, ne? Wie ruhig er am Ball ist. Also klar, Assists, Tore sind eher nicht so seine Sache bisher. Da kann er definitiv im Torabschluss, kann er noch an sich arbeiten, aber einfach mit dieser Ruhe, Gelassenheit, Abgezocktheit, die er spielt, pressingresistent. Also mich hat er wirklich beeindruckt und überrascht und für mich deswegen ja ganz, ganz klar der Rookie of the Year.
Geht schon in Ordnung, aber De Fruto ist da eine gute Silbermedaille.
Ja, finde ich schon. Wie
gesagt, er war auch als Joker super effektiv, auch von Beginn an. Hatte zwar eben letzte Saison schon 3 Einsätze für Real Valladolid, das war auch so eine Fail-Leihe von Real Madrid, aber jetzt diese Saison ist da sein Stern aufgegangen. Mal gucken, vielleicht kommt er ja sogar zurück zu Real Madrid. Auf jeden Fall hat er das Potenzial, da zumindest europäisch zu spielen.
Ist der nur geliehen? Ich meine, der wäre gekauft worden.
Nee, ist schon verkauft, aber...
Ach so, Wunschdenken von dir. Okay.
Ja, ein bisschen natürlich.
Okay, gut.
Mal gucken, ob Levante ihn halten kann. Denn wie gesagt, nur Tabellenplatz 14, nicht unbedingt Stammplatz auch. Das wären so unsere Kandidaten. Und wie gesagt, Barrenechea, Guillamon, Brian Gil hatten noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Bueno, dann geht's weiter mit dem Trainer der Saison. Das war ja, oder ich muss noch kurz sagen, letztes Jahr Rookie der Saison, da hatten wir Ansu Fati und Lucas Ocampos. Ocampos war es ja die erste Saison in der Liga. Fati natürlich auch sensationell. Beim Trainer der Saison, da hatten wir letztes Jahr uns eigentlich auf Diego Martinez vom FC Granada geeinigt. Auch Zinedine Zidane einig, was der da mit Real Madrid angestellt hat, zur Meisterschaft geführt. Und ich glaube, dieses Jahr führt gar kein Weg vorbei am Cholo, oder?
Tja, den hätte ich jetzt fast übersehen. weil es zu offensichtlich war. Ja. Na, natürlich, wenn du Meister wirst und diese Monster-Hinrunde hinlegst, ja, bist du Trainer der Saison. Also wenn du Meister wirst vor Real und Barca, muss ich dazu sagen. Ne? Mit Barca und Real Meister werden jetzt nicht immer die allergrößte Glanzleistung, weil es einfach fast schon Automatismus ist. Also musst du ja werden, sonst enttäuschst du. Aber mit Atletico vor den beiden zu landen, auch wenn beide natürlich eine schwere Saison hatten, ne? Barca wegen Umbruch und interne Querelen, Bartomeu, Präsident, dies, das, haben wir alles thematisiert. Und Real eben hauptsächlich, meiner Meinung nach, wegen der monströsen Verletzungsmisere, die wirklich Wahnsinn war. Also schwere Saison für die beiden Großkopferten, aber nichtsdestotrotz mit Atleti Meister werden und auch noch hochverdient. Wie viel waren es am Ende? 20 Spieltage oder plus minus auf Platz 1, also tolle Leistung und ja, Cholo ist da die offensichtliche Wahl. Ich habe aber noch einen zweiten im Petto, dem ich die Silbermedaille geben möchte.
Pellegrini?
Nee, Javi Calleja. Wir haben ihn hier gelobt. Er hat natürlich nicht so viele Spiele auf dem Buckel, nur 9 Spiele für Deportivo Alavés wurde er da also geholt, um sie zu retten. Hat das geschafft mit einer grandiosen Ausbeute. Ich meine, von wie viel waren es? 10 oder 9 Spielen, nur 2 verloren. Also absolut sicher Deportivo Alavés dann vor dem Abstieg gerettet und Punkteausbeute ist enorm stark. 1,67 Punkte holt er im Schnitt. Zum Vergleich, das ist der Punkteschnitt, den Villarreal und Betis haben in der Saison. Also die Coaches von Villarreal und Betis, die in der Europa League spielen oder 5., 6., 7. willen. Also ich glaube auch Real Sociedad hat plus minus so einen Punkteschnitt. Sprich, das ist ein Punkteschnitt eines Europa League Teilnehmers. Den Calleja mit Deportivo Alavés dem Abstiegskandidaten hingelegt hat, die ja wirklich, bevor er kam, ja, auch unser Abstiegskandidat fast schon Nummer 1 waren oder Nummer 1b, denn da sah es ja wirklich grausam aus.
Ja, der Kader ist halt eigentlich noch ganz gut. Also sie haben halt die PS gar nicht auf die Straße bekommen und Calleja da wirklich guten Job gemacht, was er ja auch schon beim FC Villarreal vergangene Saison hatte. Also schön, dass er da zurück ist, dass dann auch jetzt direkt mit ihm verlängert wurde. Und ja, nur Simeone, Zidane, Koeman, Lopetegui im besseren Punkteschnitt. Eigentlich auch noch Wodo González, aber das waren halt auch nur
die zählt letzten ja nicht,
vier Spiele. Ne? Ja, der Interimstrainer, die alte Legende zum 9. Mal. Ja, Calleja ist schon auch ganz gut, aber es waren dann doch nur 9 Spiele und auf die Saison betrachtet natürlich Simeone. Wobei, die Meistersaison jetzt ist nicht so gut wie die von 13-14. Damals gab es noch 4 Pünktchen mehr, also Atletico war schon richtig gut, aber haben eben auch 12 Spiele verpatzt. Ja, aber die Konkurrenz halt noch häufiger gepatzt, also für die Cholo ist da auch der Rey bei Tiki-Taka.
Ich habe noch eine geteilte Bronzemedaille oder eine Honorable Mention sozusagen. Lopetegui finde ich, tolle Saison gespielt mit Sevilla, aber am Ende Vierter werden ist halt die Norm, ne? Also Sevilla, wenn die nicht Vierter wären, wer dann? Plus 14 Spiele nicht gewonnen, ist schon auch ein bisschen viel. Deswegen Lopetegui vielleicht auf dem Treppchen, aber nicht ganz oben für mich.
Und trotzdem ist es Rekordsaison bei Sevilla. Und
genau.
Punkte, 24 Siege gab es noch.
Genau, nicht. Das wollte ich auch ansprechen. Wenn du es ne, im Nachhinein, ja, Vierter, kein Pokal gewonnen, ist die Norm, aber Rekordsaison. Also absolut eine tolle Leistung von Lopetegui, hat mich da wirklich positiv überrascht, deswegen ja, möchte ich Lopetegui da nochmal ansprechen. Das ist so, ja, vielleicht Bronzemedaille.
Ja, man kann natürlich auch noch über Pellegrini reden, dass der bei Betis natürlich die Abwehr wieder hinbekommen hat. Emmanuel Alguacil hat sich auch um den Platz verbessert mit Real Sociedad von 6 auf 5. Auch da eine historisch gute Saison. Natürlich der Pokalsieg steht noch mal ein bisschen drüber und das Bild wie vom jubelnden Alguacil auf der Pressekonferenz bleibt da im Kopf hängen. Also es ist schon,
ja.
Oder es gibt viele Trainer.
Alvaro Cervera von Cadiz fällt mir auch ein, die fast nie was mit dem Abstieg zu tun hatten. Barca geärgert, Real Madrid geärgert und geschlagen. Am Ende 11 Siege geholt und 11 Unentschieden. Also 22 Spiele von 38 nicht verloren. Platz 12, auch eine grandiose Leistung. Also der ist bei mir auch so quasi, ja, drittplatzierter, geteilter Dritter mit Lopetegui.
Ja, das passt. Ja, nächste Kategorie wird dann schon ein bisschen schwieriger, ein bisschen bunter. Tor der Saison. Da hatten wir letztes Jahr eben 2 klare Kandidaten. Erster Spieltag, Aduriz, dieser Seitfallzieher gegen Barca, auch noch letzte Minute und zum Sieg perfekt. Dann ein Tor, was man so noch nie gesehen haben von Luis Suarez mit der Hacke irgendwie Rabona-mäßig Aufsetzer ins Tor. Das war spektakulär. Da gehen in dieser Saison, es gab natürlich viele schicke Golazos, gehen mir so ein bisschen die klaren Kandidaten aus. Es gab mal so ein schickes Solo von Nabil Fekir an der Mittellinie gegen Levante gestartet, dann 4, 5 Gegenspielern vorbei, dann auch noch den Torhüter getunnelt. Das war ganz schick. Arambari vom FC Retafe hat mal so aus 30 Metern gegen Valencia das Ding einfach rein torpediert. Das war eine richtige Rakete. Rafa Mir, wenn der getroffen hat, das sah auch immer ganz schick aus. Der hat auch mal mit Gewalt, aber auch mal so 1, 2 Lupfertürchen gehabt.
Rafa Mir bekommt meinen Fehlschuss der Saison. Falls du dich erinnerst, im Camp Nou, dieses, wo er den Ball auf der Torlinie mit der Brust ins Tor buxieren will und ihn über die Latte hebt, anstatt ihn einfach runter zu köpfen, will er ihn ins Tor stoppen und irgendwie springt der Ball sehr seltsam übers Tor und er stand halt auf der Torlinie. Also das ist mein Fail of the Season, mein Fehlschuss of the Season. Tor of the Season habe ich so ein offensichtliches Monster-Golasso, habe ich ad hoc, fällt mir auch keins ein. Also es gab viele schöne Tore, aber wie du schon auch sagst, dieses herausstechende Monster-Tor, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Das habe ich irgendwie nicht mehr parat. Deswegen wähle ich ein besonderes Tor, das vielleicht nicht schön war, weil es war nur ein schnöder Elfmeter, aber ein ganz besonderer Elfmeter. Dimitrovic, der Torhüter von Eibar, der seinen Elfmeter versenkt hat gegen Jan Oblak. Das ist für mich aufgrund dieser Besonderheit, dass sein Torhüter gegen den Torhüter antritt, das ist mein Tor der Saison.
Ja, am Ende hat es ja leider nicht zum Sieg gereicht. Da ging es dann noch 1-2 aus Suarez-Doppelpack noch. Das war spektakulär. Da kann ich noch einen draufsetzen sogar. Es gab ja noch einen Torhüter, Golazo dann in dem Fall, was dann auch einen Punkt bedeutet hat. Sevilla hat ja lange 0-1 zurückgelegen. Ja. Am Ende noch 1-1, weil Bono sich da im Strafraum hochgeschraubt
hat und
dann auch er noch getroffen hat. Also da, glaube ich, kann man sagen, die Torhüter in
dieser
Saison besonders gefährlich.
Finde ich beide schön. Also ich nehme das eine Torhüter-Tor, du das andere. Ich finde dieser absolut beide verdient. Dieser Shootout, den finde ich halt geil, ne? Wenn Torhüter gegen Torhüter beim Elfmeter antritt. Hatten wir ja beim Villarreal jetzt auch beim Elfmeterschießen. Genau. Das ist einfach was Besonderes und in einem Spiel ist das so selten. Hans-Jörg Butt hat das ja immer damals. Dann wurde es fast schon langweilig, weil es gewöhnlich war. Und seitdem
wurde dann von Mike Hanke noch überlupft.
Ja, stimmt. Aber seitdem kommt das ja irgendwie gefühlt gar nicht mehr vor, dass Torhüter antreten. Also ja, ich habe das ein bisschen vermisst. Ich fand es geil, habe mich unerwartet getroffen. Deswegen wähle ich Dimitrovic, weil es so besonders war für mich. Und dann Oblak auch noch, der ne, alles andere als schlechte Torhüter da. Den auch bezwingen, musst du auch erstmal schaffen.
Ja, das stimmt. Honorable Mentions gibt es noch ein paar, was ich so noch rausgefunden hat. Es gab gegen Osasuna so einen Griezmann-Volley aus 20 Metern. Ich glaube, den hat er so Dropkick-mäßig Nike-schweißt. Auch Benzema im zweiten Klassiko da mit der Hacke Ter Stegen überlistet. Also gab schon viele schicke Dinger. Suarez hat einen Freistoß reingeknallt. Jedes zweite Tor von Messi ist natürlich immer noch ein Golasso. Egal ob Freistoß oder einfach mal aus 20 Metern kurzer Antritt und dann in den Winkel reingehauen. Nur eben so diese Dinge, die richtig herausstechen, haben so ein bisschen gefehlt. Aber dann sind es eben zwei Torhüter, die das Tor der Saison erzielt haben. Okay, nächste Kategorie wäre Überraschung der Saison, sowohl Spieler als auch Club. Bei den Clubs hat man letztes Jahr Granada, logisch als Aufsteiger es in die Europa League zu schaffen, Wahnsinn mit dem kleinen Kader, auch Real Sociedad da mit frischem, schnellen, jungen Fußball, eigentlich uns alle ein bisschen überrascht. In diesem Jahr, ja, was ist da jetzt eine Überraschung? Mein Betis Kader ist ja natürlich ein Europa League Anwärter. Die sind letztes Jahr dann nur, was war es, Platz 15 gewesen. Dass Pellegrini die da hinbekommen hat, ist gut, aber jetzt eigentlich auch keine große Überraschung. Nee. Also der Club muss schon da irgendwo hin.
Ja, 6, ja, 7, ist, auch, ist ja auch der Anspruch. Also ist auch schon letztes Jahr gewesen, der Anspruch von ihnen und der Rubi da, ne? 6., 7., 8. irgendwie sowas zu werden. Von daher einfach nur soll erfüllt plus 21 von 38 Spielen nicht gewonnen. Torverhältnis von 0, 50 zu 50. Deswegen ist so berauschend war es nicht. Natürlich eine tolle Sache, dass sie wieder in Europa dabei sind, klar. Ja. Aber ja, mit dem Kader, wenn du den anguckst, und das ist auch der Anspruch des Vereins. Deswegen für mich keine positive Überraschung. Ich weiß auch gar nicht, wo ich sie am Ende hingetippt habe, um ehrlich zu sein. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall, ja. Für mich nicht genug. Für mich nicht genug. Auch Sevilla, ne, hat überrascht, dass sie im Titelrennen dann mit dabei waren. Aber so ein bisschen lag das ja eher, dass Real, Barca und Atletico da geschwächelt haben in den letzten, was waren es, 2 Monaten. Von daher reicht mir das für Sevilla auch nicht so richtig. Ich tue mich schwer, tatsächlich eine positive Überraschung der Saison, zumindest einen Verein zu wählen, um ehrlich zu sein.
Ja, Cadiz würde ich jetzt auch nicht überschwänglich loben. Natürlich, als Aufsteiger auf Platz 12 abzuschließen, ist schon stark, aber die sind halt auch sehr minimalistisch, sehr passiv mit was 15% Ballbesitz teilweise. Da gibt es gar nicht so viel zu loben. Die haben halt ihre eine Spielart und Weise, und das klappt mal gegen Barca, gegen Real, aber vielleicht ist das, geht das in der nächsten Saison auch schief, dann ist es entschlüsselt und jeder weiß, wie man gegen die spielen muss und die müssen dann direkt wieder absteigen. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Cadiz da die große Überraschung ist, aber irgendwas müssen wir ja nehmen. Ja. Celta war jetzt auch, hatte auch nur eine gute Phase so.
Ja, musste fast wieder Atletico wählen, weil man sagen kann, ja, von uns hat die keiner getippt als Meister.
Ich hab sie immerhin auf Platz 2
verbessert getippt. Ja, genau, klar, aber ist halt auch im Endeffekt ein Platz besser, als man es erwarten konnte oder maximal 2. Ne? So. Ja. Wir haben ja vor der Saison gesagt, wir rechnen mit einem schwächelnden Barca, das ist ja klar, aufgrund der Turbulenzen und auch ne, Real hat ja schon in der Rückrunde oder in den letzten Post-Covid-Spielen im Sommer ja auch nicht alles abgeschossen. Ne? Ihre dünnen, knappen 1-0, 2-0 Siege, die waren ja auch nicht so berauschend, dementsprechend ja, war auch dieses Real Madrid schlagbar oder überflügelbar. Aber nichtsdestotrotz, klar, Atletico Meister ist was Besonderes, deswegen neige ich auch hier zum Tipp oder zur Wahl Atletico, denn überrascht. Also Meister musst du vor Real und Barca ja trotzdem erstmal werden. Deswegen ja, dass kein so anderen deutliche Überraschung gibt, denke ich, wähle ich auch hier Atletico.
Und waren eben auch letzte Saison da ziemlich am Schwanken. Damals nur 70 Punkte, jetzt 86. Also da gibt es auch eine klare Verbesserung. Der Kader gefällt uns. Wir haben Atletico schon oft gelobt. Dann machen wir halt Atletico nochmal als Überraschung der Saison. Ja, und jetzt zum Spieler, also dem überraschendsten Spieler der Saison. Ich hätte da so einen Kandidaten, der könnte
jetzt auch überraschen. Bin gespannt.
Ich hätte, weil ich es dem Spieler so nicht mehr zugetraut hätte, eine Leistung auf dem Niveau nach einer zuvor auch schwachen Saison, wo er auch viele Konditionsprobleme hat, wo wirklich die Spritzigkeit komplett abgegangen ist, der Killerinstinkt auch ein bisschen abgeschwächt ist, aber er hat es in dieser Saison nochmal allen gezeigt. Auch wenn er nur vielleicht im System nur seine 3 bis 5 Szenen pro Spiel hat, auch nur dann 3 bis 5 Sprints, für mehr reicht es vielleicht auch nicht mehr in dem Alter, aber was Luis Suarez da in dieser Saison nochmal rausgehauen hat, er hat es allen nochmal gezeigt, auch mit dieser extra Motivation nochmal Bartomeu es zu zeigen und so weiter. Er hat mit 21 Punkten die meiste, ist der Spieler, mit der seiner Mannschaft die meisten Punkte beschert hat, also da würde ich Luis Suarez irgendwo nähern, auch wenn er natürlich immer noch Weltklasse ist, das ist ja klar, aber so nochmal sich so zu steigern, das ringt mir Respekt ab.
Ja, will ich gar nicht, tatsächlich gar nicht groß widersprechen oder unbedingt jetzt zwanghaft jemand anderen wählen, wenn ich finde das eine sehr, sehr gute Wahl, um ehrlich zu sein. Ich neige auch da, aber dann sind wir beim Thema Rookie, ne? Überraschung für mich natürlich Pedri, weil er mich überrascht hat und wahrscheinlich die ganze Welt überrascht hat, dass er Stammspieler wird. Aber dadurch, dass wir ihn schon beim Rookie gewählt haben, will ich da auch keine Doppelung und Suarez macht für mich Sinn. Also ja, gehe ich d'accord.
Gut. Dann von den Überraschungen zu den eher Enttäuschungen hinsichtlich Clubs und Spieler. Ja, der FC Valencia hat sich da so ein bisschen das Dauerticket jetzt gesichert. Es wurde ja da schon letzte Saison genannt, auch wenn wir das schon erwartet hatten. Wir hatten ja schon prognostiziert, es könnte auch zwischenzeitlich mal Abstiegskampf geben für den FC Valencia aufgrund des Ausverkaufs, weil da einfach Peter Lim macht, was er will, ohne wirklich das Sportliche da im Fokus zu haben, sondern eher Wirtschaftliches. Ja, Valencia hat enttäuscht, aber eigentlich fast noch mehr enttäuscht hat der FC Getafe. Wir haben beide nochmal erwartet, dass es vielleicht auf Platz 7 geht, ohne Doppelbelastung. Nee, statt 7 ist es jetzt Platz 15 am Ende geworden mit der schwächsten Offensive, 28 Türchen. Nur das 21 Spiele haben sie gar nicht getroffen. Das ist eigentlich nicht erstligawürdig.
Ja, wähle auch ich. Wird dich nicht überraschen, auch unsere Stammhörer nicht überraschen. Negative Überraschung, also sprich Enttäuschung der Saison für mich ganz klar Getafe. Denn Valencia, nochmal, damit hatten wir ja gerechnet, dass die irgendwie 11. bis 14. 15. werden. Das ist dementsprechend nicht überraschend. Und dann kannst du, wenn es mich nicht überrascht, kannst du mich ja auch nicht enttäuschen, da ich ja damit rechne, dass die da landen. Aber Getafe habe ich auf Rang 7 genau wie du getippt. Ich hätte gedacht, in so einer Saison, wo alle Mannschaften Probleme haben, eng getakteter Spielplan, die Mannschaft, die europäisch nicht ran muss, also die nie englische Wochen hat und die eben über Kampf und über Fight und über Vollgasfußball kommt, dass die eben ja vielen Mannschaften den Schneid abkaufen können. Mannschaften natürlich auch wie Real und Barca, die einfach müde und platt sind. Ne? Und genau das war nicht der Fall. Und deswegen, mich hat Getafe wirklich sehr, sehr stark enttäuscht. 28 Gegentore, du hast es selbst genannt. Das ist schon brutal schwach. Abstiegsangst bis zum letzten oder vorletzten Spieltag. Für mich nach wie vor wäre der Abstieg sogar verdient gewesen. Ganz klar, Enttäuschung der Saison der FC Getafe, ja.
Ja, sie haben auch aus Statistikensicht, sie sind die schlechtesten Passgeber in der Liga, haben den drittwenigsten Ballbesitz, sind weiter die unfairste Mannschaft der Liga, meiste Karten, meiste Fouls, auch gemeinsam mit Celta Vigo. Also das ist wenig ansehnlich und diesmal auch unerfolgreich. Man könnte auch sagen, Eibar und Valladolid haben auch enttäuscht, aber die waren ja schon eher, da war ja die Prognose schon da, dass es für die klar deutlich Abstiegskampf geben wird. Wir haben beide, ich habe Eibar, du hast Valladolid als Absteiger getippt. Also ist da jetzt nicht die ganz große Enttäuschung gewesen, auch wenn es natürlich schade ist, dass jetzt das kleine Eber sich verabschieden musste. Ja, können wir uns auch bei Spielern einigen? Da habe ich jetzt auch eigentlich nicht so den ganz klaren Kandidaten. Coutinho hat genauso enttäuscht, wie Hazard weiter gefloppt ist. Trincao hat man sich, glaube ich, mehr erwartet. Wer viel gespielt hat, aber irgendwie nicht so an die vergangene Saison anknüpfen konnte, ist in meinen Augen auch Lucas Ocampos. Irgendwie, das war überschaubar. War dann auch bei Elfmetern ein bisschen schlampig.
Also ich fürchte, für dich fürchte ich, ich schwanke zwischen zwei Madridistas. Der eine ist tatsächlich Sergio Ramos. Aber natürlich, Verletzungsprobleme ist ja immer so eine Sache. Da kannst du ja dem Spieler nur bedingt Vorwürfe machen. Klar, vielleicht hat er sich schlecht vorbereitet, schlecht ernährt, was weiß ich, schlecht trainiert oder seine Physio-Sessions nicht gut gemacht. Das ist schwer zu bewerten. Nichtsdestotrotz, wer in der Rückrunde zweimal spielt im Endeffekt, und dann aus dieser Verletzung aufgrund seiner Gier, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, seine Nationalmannschaftsrekord zu schnappen, das ist für mich dann enttäuschend. Das war eine Fehleinschätzung von ihm. Da hat er sich über die Mannschaft, über Real Madrid gestellt. damit ja. bezahlt er, dass er eben auch nicht bei der EM dabei ist. Deswegen für mich ja da einfach enttäuschend, was Ramos geleistet hat da oder generell gemacht hat und dementsprechend auch geleistet hat in der Saison. Und der andere ist natürlich Eden Hazard, der erneut wieder immer verletzt ist. Und was hat er gemacht? Ein Türchen? Zwei? Ich weiß es gar nicht. Also es ist ja...
Saisonübergreifend 4 Tore und ein Vorlage.
Es ist einmal wurde halt angeschossen. Abstrus schwach. Und deswegen geteilt der erste Platz die beiden für mich.
Ja, Ramos gehe ich schon mit. Hazard kann man auch nennen. Ramos war ja auch, wenn er gespielt hat, war auch nicht immer also körperlich, auch mental nicht voll auf der Höhe. Also es ging für ihn schon deutlich bergab jetzt mit 35 Jahren.
Die Sache ist klar, du kannst Coutinho auch wählen, aber ich denke mir immer, ein Spieler, der eine schlimme Verletzung hat, da mache ich dann, also den kann ich dann nicht wählen. Aber wenn einer gefühlt 17 Verletzungen hat, ja, immer was anderes und dann kommt er
7 unterschiedliche
Ausfälle. Und spielt dann 5 Minuten, dann lässt er sich wieder auswechseln, dann tut wieder das Bein weh, dann der Muskel, dann ist wieder der Rücken, dann hat er sich den Fingernagel umgeknickt. All diese Dinge, da denke ich mir dann schon ähnlich wie bei Dembélé, ja, vielleicht stimmt es auch irgendwo mit dem Spieler nicht in seiner Vorbereitung, in seiner Professionalität, in seinem, was auch immer, mentalen Aspekt vielleicht auch. Also da kommt dann für mich so viel zusammen, dass mich das schon enttäuscht. Wohingegen, wenn einer sich den Meniskus reißt und 4 Monate raus ist, dann hat er halt einfach sehr viel Pech gehabt, den kann ich dann weniger wählen. Deswegen, klar, man könnte Coutinho wählen, aber ja, Ramos und Hazard für mich noch enttäuschender, weil sie halt einfach immer irgendwas haben und ja, nicht die Leistungen gebracht haben, die man erwartet von solchen Superstars.
Ja, passt schon. Geht für mich in Ordnung. Dann hat man es, ne? Letztes Jahr waren es auch noch Hazard und Joao Felix, hat man da genannt, als enttäuschend, zusammen mit Espanyol und Valencia. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die Zielgeraden, die letzten beiden Kategorien, Team der Saison und Spieler der Saison. Das machen wir nochmal nach dem Break. Das könnte noch eine Weile dauern, also bis gleich. Okay, mit den Tiki-Taka-Awards geht's gleich weiter, denn passend zu unserem kurzen Break eben, so kurz war da jetzt gar nicht, ist noch ein bisschen was passiert. Es ist manchmal so verrückt, wenn wir Podcasts aufnehmen, was da, wie plötzlich die Welt sich verändert, wobei es ist ja eigentlich nichts Neues, ich habe es ja schon lange prognostiziert. Zinedine Zidane wird zurücktreten und es ist jetzt passiert, das ist so kurz nach 12 Uhr, wir haben jetzt noch schnell hier ein paar Sachen erledigt nebenbei, können gleich weiter aufnehmen, aber es ist vollbracht. Zidans zweite Ära ist zu Ende. Wird aber nicht die letzte Ära von Zidane bei Real sein.
Ist das so? Also auf jeden Fall die Live-Berichterstattung holt uns ein. Wir wollen hier einfach unsere Awards bequatschen und währenddessen auf Twitter platzt die Bombe. Wobei Bombe, man saß ja vor schon kommen, aber eben just in unsere Podcast-Aufnahme. Deswegen müssen wir hier ein bisschen improvisieren. Also Zinedine Zidane, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Also quasi das, was wir vor, gut 40 Minuten gesagt haben, ist schon wieder überholt sozusagen. Die Fakten haben uns eingeholt. Naja, so schnell geht das. Und auch Bordalas, offiziell Trainer, auch
das jetzt
Trainer von Valencia. Also auch da binnen 30, 20 Minuten.
Komm, wir fangen nochmal neu an. Hol den Miguel rein. Wir fangen nochmal von vorne an.
Ja, gut. So, dann frage ich dich jetzt einfach mal kurz, wen wünschst du dir als Nachfolger? Jetzt, wo du ja weißt, dass er weg ist.
Ja, weiter eigentlich Pochettino, weil der kennt die Sprache, kennt die Liga, hat sich schon für Real Madrid ausgesprochen. Der wird aber trotzdem nicht zu holen sein, auch wenn Perez irgendwie 10 Millionen bietet. Deswegen glaube ich, konnte die bessere Option sein, auch wenn der mir eigentlich zu launisch ist, zu exzentrisch. Aber irgendwo ist er für mich näher dran. Also Löw sowieso nicht und Flick ist jetzt vom Markt auch nicht. Es muss halt noch irgendwas einer mit Rang und Namen sein, deswegen war Diego Martinez, wäre so ein bisschen mein Wunsch gewesen vom FC Granada, aber natürlich ist das kein Perez-Name, also natürlich wäre der nicht gekommen. Und Raúl González habe ich es noch nicht zugetraut, den will ich noch nicht verheizen. Ich meine, wenn der jetzt einen schlechten Saisonstart hinlegt, dann wird der auch im Oktober wie Lopetegui, könnte der schnell rausgeworfen werden. Und da ist mir das Risiko bei einem Raúl zu hoch noch. Der kann gerne kommen, wenn die Mannschaft schon ein bisschen weiter ist. Und ja, Hoffnung bei Conte war auch ein bisschen, hatte ich schon vor einem Jahr auch gesagt, vielleicht wird der Conte sie da ein Nachfolger, bringt dann auch Hakimi mit. Wie gesagt, man war schon an ihm dran, er hatte aber gesagt, er will erst nur Real Madrid übernehmen, wenn er Saisonvorbereitungen mitnehmen kann und da einfach seinen Kader aufbauen kann. Also jetzt wird es richtig spannend, also da wird man doch noch ein paar Tiki-Taka-Folgen vielleicht machen.
Tja, oder vielleicht auf Instagram und deinem YouTube-Kanal im Blick behalten, was da so abgeht. Vielleicht gibt es eine Sondercontent von dir, eine Laudatio auf Zidane. Das würde vielleicht hier ein bisschen jetzt den Rahmen sprengen, denn wir wollen ja mit unseren Awards weitermachen. Mhm. Die Folge ist eh schon wieder etwas lange, glaube ich, oder wird etwas lange, ja, von daher.
Ja, tja. Ich würde sagen, nächste Tiki-Taka-Award machen wir erstmal Team der Saison, weil ich glaube, Spieler der Saison, das wird so das vielleicht Spannendste, okay, wo wir vielleicht noch am meisten streiten können später. Ja, da, liebe Zuhörer, war ja so ein bisschen unser Vorschlag. Wir erstellen beide so unser eigenes Team der Saison und da könnt ihr dann vielleicht auf Twitter, auf Instagram wählen, wer jetzt das Bessere hat und das wird dann nochmal extra gepostet auf unseren Kanälen.
Genau, letztes Jahr hatten wir ja eine Mannschaft der Saison, die kann man natürlich auch zusammenwürfeln, aber wir dachten uns, wir wollen die Kontroverse so ein bisschen oder natürlich die Gegenüberstellung, damit ihr eben seht, wen habe ich gewählt, wen hat Nils gewählt und damit ihr gerne auch Feedback gebt. Also beschimpft uns, kritisiert uns, lobt uns. Was findet ihr, was sagt ihr zu meiner Mannschaft, was sagt ihr zu seiner Mannschaft, wer ist dabei, der nicht dabei sein sollte oder wer fehlt? Also ich bin, um ehrlich zu sein, um was vorwegzunehmen, nicht super zufrieden mit meiner Mannschaft, weil ein paar Spiele hätten es verdient, und aber die passen dann nicht in mein System. Soll ich mal schnell anfangen?
Ja, ich habe auch noch Fragezeichen.
Vielleicht auch noch Fragezeichen.
Ein, zwei aber
also ich habe auch, fangen ruhig mal an. Ich spiele also ganz hinten, ich glaube, wenn wir uns da nicht einig sind, dann läuft was falsch. Im Tor natürlich Jan Oblak. Für mich, ohne Wenn und Aber, der beste Torhüter der Welt, logischerweise der beste Torhüter La Liga. Auch natürlich eine starke Saison, den wirst du jetzt gleich wieder ausführlich loben, ist Courtois, aber Oblak für mich einfach, ja, über allem, also der beste Keeper der Welt, deswegen habe ich Oblak gewählt.
Er war noch mal eins drüber, hat 18 Spiele von den 38 zu 0 gespielt, bei Courtois waren es immerhin 17, aber wie er auch Elfmeter dann noch rausgeguckt hat gegen Elche, Angst verbreitet und an den Pfosten, Oblak, ja, gehört schon ins Team der Saison,
können wir direkt weitermachen. Machen wir eigentlich Verteidigung, also Schritt für Schritt?
Ja gut, erstmal System hat man ja zuletzt immer 3-4-3, das würde ich auch so beibehalten.
Ich hab auch 3-4-3 gewählt tatsächlich. Ja.
Und dann, mach du doch erstmal deine komplette Dreierkette hinten.
Genau, dann mache ich, dann die Abwehr und dann deine Abwehr quasi, so Gegenüberstellung. Okay, also in der Abwehr, dadurch, dass ich eine Dreierkette habe, fehlt ein Spieler, den ich gerne drin hätte. Ich erzähle erstmal, wen ich habe. Also rechts ist bei mir Koundé von Sevilla. Innenverteidigung Savic und Innenverteidigung links habe ich mich für Hermoso, auch von Atletico, entschieden. Also zwei Athleti-Innenverteidiger, Hermoso und Savic, rechts davon Koundé. Heißt, ich hatte keinen Platz für Kieran Trippier, das bereue ich. Den hätte ich so gerne mit reingenommen. Ja. Aber in meinem System mit Dreierkette, weil ich auch mit drei Stürmern spiele, habe ich keinen Platz für einen Rechts- oder Außenverteidiger. Dementsprechend auch keinen für Linksverteidiger. Ja, da bin ich selbst nicht so happy.
Das ist ja immer so die Sache bei diesen Saisonauswahlen. Am Ende stehen da doch irgendwie vier oder fünf Stürmer auf dem Platz. Also in meiner, es muss nicht immer den hundertprozentigen Sinn ergeben, vielleicht die Elf. Ich habe auch 3-4-3 und ich habe eben Trippier doch irgendwie hinten reingestellt, weil er doch so herausragend war. Wir hatten jetzt im Team unserer Hinrunde, da hat man noch Jesus Navas dabei, der ist ja auch
klar. Genau, und da haben wir ihn in die Dreierkette und damit war ich so unhappy. Ja. Weil wir es da eben zusammen gemacht haben. Deswegen dachte ich mir, ja, ich würde Trippier gern, aber ich kann ihn nicht als Innenverteidiger aufstellen. Nee. Und Hermoso hat ja auch eine herausragende Saison gespielt, muss man dazu sagen. Also es ist nicht so, dass Hermoso jetzt grottenschlecht war und jetzt einfach nur da reinkommt, weil ich irgendeinen brauche, sondern den fand ich schon auch monströs gut. Hat wirklich tolle Statistiken, beste Abwehr der Liga, er mit Savic da hinten den Laden dicht gehalten. Dementsprechend ja, bisschen gegen Trippier entschieden, aber eben eher systembedingt, aber auch Hermoso hat das für mich verdient. Grandiose Saison gespielt.
Zwischen Savic und Hermoso musste ich mich dann entscheiden, weil ich habe neben Trippier und Koundé eben, dann ist so den Münzwurf, der ist dann auf Savic gefallen, aber eigentlich hat mir auch Hermoso extrem gut gefallen, aber ja, so ist es dann.
Aber da sind wir uns ja einig, im Endeffekt ist ja Trippier meine dritte, vierte Wahl. Ich finde es also gut, dass du ihn, übrigens nicht abgesprochen, muss man dazu sagen, ne? Wir haben diese elfte Saison nicht abgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wen du wählst und du auch nicht, wen ich wähle. Dementsprechend, finde ich es gut, dass wir uns da einig sind.
Man hätte auch noch über Jordi Alba reden können, eigentlich auch Gaia von
Valencia, genau.
Waren als Linksverteidiger auch ziemlich
also stark,
Jesus Navas sowieso.
Wenn ich Viererkette gewählt hätte, hätte ich eben Trippier ganz klar gewählt, dann wäre Hermoso rausgefallen, hätte ich einen Linksverteidiger gebraucht, da war ich mir nicht super sicher, Alba wäre dann meine erste Wahl gewesen, aber der war ein bisschen Licht und Schatten, also es gab Spieler, der war wie immer herausragend und dann in manchen hat er mir nicht gefallen, deswegen habe ich mich dann lieber für Hermoso statt Alba entschieden. Ja, Trippier musste dran glauben, also mein 11,5. Team of the Year Spieler sozusagen. Ja.
Okay. Im Mittelfeld hat man in der Hinrunde noch Llorente, De Jong, Casemiro und Canales. Wer ist es denn da bei dir geworden schlussendlich?
Also bei mir auf der 6 ganz klar Casemiro. Für mich ohne Wenn und Aber, gehört in meine Stammelf. Herausragend. Viele wichtige Tore geschossen. Die Zahl kennst du besser als ich. 7, 5, 6, keine Ahnung was. Also
und
Torjäger entdeckt, um ein Haar übrigens auch hier kurz vor Schluss diesen Lattenkopfball im vorletzten Spiel. Vorletzten?
Bilbao oder?
Ja, in Bilbao, ja, glaube ich. Ne? Also auch da um ein Haar. Ne? Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, lag ja sogar Atletico hinten. Also sprich, der Impact, den er hatte, auch gegen den Ball, ist ja eh immer groß, über jeden Zweifel haben, wie wichtig er ist. Aber eben in diesem Jahr auch als Torjäger, also auch enorm wichtige Tore für Real Madrid erzielt. Und ja, für mich der beste abräumende Sechser in La Liga, der eben einfach auch das Rückgrat von Real Madrid bildet. Also ohne Casemiro ist Real nochmal eine Ecke schwächer. Für mich ganz klar die Sechs bei mir. Also ich spiele mit Raute, muss man dazu erklären. Ne? Also ich habe 4 im Mittelfeld mit Raute. Casemiro ist der eine. So, soll ich gleich weitermachen mit dem Mittelfeld? Mhm. Ja. Der andere, ganz klar dabei, das wird dich und niemanden überraschen, natürlich Llorente von Atletico Madrid. Einer der allerersten, den ich reingeschrieben habe in mein Team of the Year, muss für mich da rein. Auch da übrigens Überraschung der Saison. Wir haben ihn da übergangen. Wir haben Suarez gewählt, aber hätte man noch ihn wählen können, finde ich. Also was Cholo aus dem gemacht hat, absolute Allzweckwaffe, der kann ja alles spielen. Der kann ja rechter Flügelläufer, hängende Spitze, zentraler Zerstörer, Box-to-Box-Mittelfeldspieler, offensives Mittelfeld.
Außenverteidiger.
Genau, bei Luis Enrique hat er teilweise sogar Rechtsverteidiger gespielt jetzt im März und wird auch als halber Rechtsverteidiger mitgenommen. Also er kann alles machen, brutal wichtige Tore. Wurde zu einem neuen Spieler gemacht von Cholo, deswegen Llorente eine der Entdeckungen der Saison und ein absoluter Schlüsselspieler für Atletico. Dementsprechend habe ich den gewählt. Rechts neben ihn, und jetzt wird es kontrovers, Frenkie de Jong. Bei mir auf, also Llorente auf der 8 mit Frenkie de Jong, Doppel-8 sozusagen, vor Casemiro. Auch da, ich fand de Jong grandios. In dem System. In
der Hinrunde.
Auch in der Rückrunde fand ich ihn. Während dieser 20 Spiele Run von Barca, ne, dieser oder 19-20 im neuen Jahr bis jetzt, wann war es, April, war de Jong herausragend. Ich fand ihn wirklich herausragend. Auch 2, 3 super wichtige Tore geschossen, als Box-to-Box-Spieler nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Für mich einer der 2, 3 besten Spieler von Barca. Der andere ist sowieso offensichtlich, der dann noch folgen wird, der nicht fehlen kann. Also Messi natürlich. De Jong hat mich absolut überzeugt. Da war ich mir aber auch nicht sicher. Also im Endeffekt, wenn ich De Jong rausgelassen hätte, hätte ich Viererkette gespielt, dann wäre Trippier drin gewesen. Aber dann hätte ich eben wieder einen Linksverteidiger gebraucht. Das hat es so schwer gemacht. Aber im Endeffekt, ja, habe ich mich für De Jong entschieden. Und den anderen, den ich schon erwähnt habe, Lionel Messi, der spielt bei mir auf der 10. Ich glaube, dazu brauche ich nichts erklären. Das ist klar.
Ja, so bei Messi musste ich da auch rumtricksen, weil ich vorne in der Offensive keinen Platz habe. Deswegen habe ich Messi bei mir auch ins Mittelfeld gestellt, egal ob das dann außen ist oder auf der 10. Ja, Llorente absolut gesetzt. Er war einfach absolute Maschine. Jedes Mal, wenn er eingeblendet wird im Bild, ist irgendwo jede Faser in seinem Körper angespannt. Ja. Er einfach steht für Power und Tempo und Kampfgeist.
So ein bisschen richtig Sinnbild Atleticos in der Saison, fand ich. Wie du schon sagst, wenn du ihn siehst, wie der das Ding lebt, diese
Zähne gefletscht.
Ja, Wahnsinn, also fand ich auch. Ja, geiler Typ, echt. Muss ich echt sagen.
Llorente, Messi haben wir gleich im Mittelfeld und dann schwanke ich so zwischen 3, 4 Kandidaten, wo ich mir auch bei Casemiro gar nicht so hundertprozentig bin, weil Toni Kroos eigentlich auch eine ziemlich
gute Saison
gespielt das hat. Er hat die meisten Chancen in der Liga kreiert, ja. 2,4 pro Partie, spielt die meisten langen Bälle, also kein Feldspieler hat mehr, nur Torhüter können ihm da das Wasser reichen, natürlich immer noch auch beste Passquote mit 94%. Da hat er einfach ziemlich viel auch kreiert und geschaffen. Und an ihm hat es nicht gelegen, dass Real in der Offensive so der Motor gestottert ist. Casemiro natürlich auch eher noch entscheidend gewesen und bei Interceptions auf Platz 3, Tacklings auf Platz 5 in der Liga. Beide Madrilenen zu nehmen, ist mir jetzt auch ein bisschen schlampig, aber meine anderen Kandidaten, da wirst du jetzt vielleicht lachen, aber ich fand irgendwie Carlos Soler nicht so schlecht vom FC Valencia.
Mit seinen 7 Elfmetertoren. Ich glaube, hat er 9 oder 10 oder 11 Tore geschossen, 7 davon Elfmeter und wir waren es 3 oder 4 gegen Real. Also der beschönigt halt seine Torstatistik mit Elfmetertoren, aber also ich konnte von Valencia keinen wählen, weil die so eine Grottensaison gespielt haben und in der Hälfte der Spiele auch keine Lust hatten. Also wenn ich da an Elche und Co. denke, ne, das Auswärtsspiel in Elche Mitte der Saison, die hatten überhaupt kein Interesse an dem Spiel teilzunehmen. Deswegen, das war kam mir zu oft bei Valencia der Fall und darunter leidet jeder Spieler quasi bei Valencia bei mir.
Ja, aber wenn halt bei Valencia was lief, dann war es meist über ihn und hat halt auch trotzdem 19 Torbeteiligung, alle 144 Minuten.
Ja, da kann absolut,
auch kein Parejo, kein Canales mithalten, sowieso nicht Borja Iglesias oder so. Das ist schon ziemlich stark, aber eigentlich einen Tabellen 13. kann man da nicht mit reinnehmen, wenn man dann nicht mal wen vom Tabellen 5. oder so hat. Also überlege ich jetzt noch spontan, Llorente, Messi, nehme ich Kroos dazu und als vierten eigentlich so auf meiner Bank hätte ich auch noch einen Carrasco, könnte man auch noch reden.
So, pass auf. Und jetzt kommt's. Hm? Ich wollte Carrasco auch mit reinnehmen, aber ich habe ja auch keinen Platz gehabt. Also bei mir, die Spieler, die quasi auf der Bank sitzen, erste Einwechselspieler sind Trippier, Alba, Carrasco hätte ich auch sehr gern, aber auch er quasi fehlte meiner Dreierkette, meinem System mit einer Raute zum Opfer. Und tatsächlich konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Kroos und Modric. Auch die beiden, finde ich, obwohl Real enttäuscht hat, aber die haben ihr Soll erfüllt. Also es lag nicht an Kroos und Modric, dass Real keinen Titel gewinnt und generell auch in vielen Spielen ziemlich laschen Fußball gespielt hat. Wir haben ja darüber gesprochen, ne? Getafe, Betis und Co. Da kam ja oft zu wenig von Real Madrid. Aber es lag nicht an Kroos und Modric. Problem bei mir war, beide kann ich nicht nehmen und ich konnte mich nicht entscheiden, wer besser war von den beiden. Ich fand beide herausragend. Bei Modric natürlich, der ist 35 und der spielt immer noch wie in der Blüte seines Lebens. Also hat mich auch positiv überrascht, Modric, dass er in so einem fortgeschrittenen Alter so tolle Leistung zeigt. Aber unterm Strich war mir auch das von Real ein bisschen zu wenig, deswegen haben es bei mir beide nicht geschafft. Obwohl es beide, also es gibt Argumente, wo man sagen kann, why not Kroos, ne? Finde ich schon auch.
Ja, jetzt habe ich eben noch diesen vierten Platz frei. Aber auch Canales war dann in der Rückrunde nicht mehr ganz so präsent wie noch in der Hinrunde. Parejo hat ein gutes Jahr, erstes Jahr bei Villarreal, das war nicht so stark.
Während du überlegst, gehen wir zum Sturm. Ich glaube, mit Ende der Podcast-Aufnahme hoffentlich hast du es dann. Wenn nicht, auf Social Media, wie gesagt, posten wir sowieso unsere Mannschaften, unsere Aufstellung. Dementsprechend, also Messi habe ich schon genannt, bei mir auf der 10 in der Raute Messi. Dementsprechend habe ich einen Dreiersturm. Ganz klar gesetzt natürlich Luis Suarez. Ja, der Mann, also neben Llorente und Oblak, für mich die drei Gesichter quasi, die drei Erfolgsgaranten, Atletico, Suarez mit den Toren, Llorente mit der Power und Oblak hinten, beste Torhüter der Welt, dementsprechend Luis Suarez als Mittelstürmer. Außerdem als Stürmer Karim Benzema, musste ich wählen, für mich eine grandiose Saison gespielt. 23 Tore geschossen und was waren es, 8 oder 9 Vorlagen, irgendwie sowas?
9.
Also dementsprechend, ne, über 30 Torbeteiligung, das ist schon auch klasse. Für mich sind Vorlagen tatsächlich auch immer ziemlich wichtig, dass ein Spieler da, ne, klar, Abstauber und so, immer schön und gut, Tore immer wichtig, aber ich mag es halt, wenn Stürmer, ne, auch eingebunden sind, auch Vorlagen liefern etc. Da hat Benzema für mich der Ein-Mann-Angriff, wenn man so möchte, von Real Madrid. Ja. Deswegen Benzema bei mir in der Mannschaft und vielleicht für den einen oder anderen eine kleine Überraschung, Moreno von Villarreal. Den habe ich rechts im Sturm, weil wie gesagt, Messi ist bei mir auf der 10. Also auch Gerard Moreno mit 23 Toren, herausragend. Und auch er hat, glaube ich, irgendwie 8, 9 Vorlagen, wenn ich mich nicht täusche. Also auch da wieder beim Thema nicht nur Tore, sondern wie gesagt auch Zusammenspiel in der Mannschaft. Super wichtig für den Angriff. Bester spanischer Torjäger. Da gibt es ja, glaube ich, auch immer so eine Prämie, ne?
Ja, wie? Das Zara-Trophäe.
Nee, hast du die Zara?
Zamora-Zara?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Zamora oder Zara? Ja.
Dementsprechend ja. Moreno, Benzema, Luis Suarez, meine drei Angreifer.
Bei, genau die drei habe ich auch, ja.
Oh, langweilig.
Ja, ich weiß, es ist super
langweilig. Wo ist die Kontroverse? Hallo?
Ja, im Mittelfeld muss ich doch noch irgendwie. Bei Moreno ist besonders spannend, ohne erst oder Villarreal ist von ihm noch abhängiger wahrscheinlich als Barca von Messi oder so. Er hat 50% an den Ligatoren war er beteiligt. Alle 89 Minuten kommt er zu einer Torbeteiligung. Also da den Schnitt hat nur Messi toppen können. Benzema steht bei 90, Suarez bei 105. Er war da schon auch sehr viel, hat auch Golassos gemacht mit seiner typischen Bewegung, Rücken zum Tor, irgendwie schnelle Drehung und dann direkt der Abschluss aus Spitzenwinkel. Da ist schon Moreno, war das eine ganz große Saison für ihn. Ich freue mich, dass er nächstes Jahr Champions League spielen darf. Villarreal ist er jetzt sicher gesetzt dabei als Europa-League-Sieger, schafft es für mich da auch eben ins Team der Saison. Das ist dann leider zum Leidwesen auch von Iago Aspas, der hat auch alle 106 Minuten eine Torbeteiligung dabei gehabt, ist mit 13 Vorlagen der Assist-King in La Liga.
Ja, tatsächlich auch bei mir. Mir tut es auch leid. Ich habe ihn auch rauslassen müssen, weil Moreno für mich ein bisschen entscheidender war. Auch die Hinrunde war halt brutal enttäuschend von Celta. Das spielt immer auch so ein bisschen mit einer Rolle. Klar kann man sagen, ja, das ist ja nicht Aspas Schuld. Logisch. Und ich meine, er war auch verletzt zwischendurch, bin mir nicht sicher, irgendwie 10 Spiele oder irgend sowas verpasst. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber immer schwierig, ne, im Gesamtkontext. Irgendwo spielt ja der Erfolg der Mannschaft auch ein bisschen eine Rolle. Celta, ja, erst unter Koundé so richtig aufgeblüht, davor waren sie enttäuschend. Darunter leidet ein bisschen Aspas, den ich sehr, sehr gerne mit reingenommen hätte, aber im Endeffekt mein 3B-Stürmer, ne? Also, ja. Auf der Bank, der erste Einwechselspieler für den Sturm sozusagen bei mir.
Okay. Gut, dann bleibt nochmal alles vorzulesen. Ich mach's dann doch langweilig, sorry. Oblak hinten natürlich, dann Trippier, Koundé, Savic und im Mittelfeld Llorente mit Groß und Casemiro und Messi und vorne Moreno, Suarez, Benzema. Und bei dir war's?
Bei mir Oblak, Koundé, Savic, Hermoso die Abwehr, Mittelfeld Raute, Casemiro, Frenkie de Jong, Llorente und Messi, Dreiersturm, Luis Suarez, Benzema und Moreno von Villarreal. Leider kein Aspas, leider kein Carrasco, leider kein Trippier. Das sind so die drei, die es auch verdient hätten und wo es mir brutal leid tut. Aber es gibt halt leider immer Härtefälle. Ne?
Ja, ein Härtefall wird auch jetzt Spieler der Saison. Wie fangen wir denn da an?
Das weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Also, ich glaube, du siehst das kontroverser als ich. Ich fürchte, wir werden da eher einer Meinung sein und dich wird das überraschen. Jetzt bin ich gespannt. Aha. So,
dann fang doch
pass an. Pass auf. Messi,
und überzeug mich.
Lionel, Messi, mal wieder alles abgeräumt, alles dominiert, was man abräumen und dominieren kann. So fange ich jetzt mal an. Also, Rekorde natürlich ausgebaut. 5. Mal in Folge Torschützenkönig, das ist ein Rekord, gab es so noch nie. Zum 8. Mal den Pichichi gewonnen, auch das ein Rekord, den er ausgebaut hat, den hat er schon gehalten mit 7, jetzt zum 8. Mal auch da ausgebaut, den Rekord und was er sonst noch alles gemacht hat, also natürlich 30 Tore, klar, Bestmarke, 39 Tore und Assists, also Topscorer ist er auch, die meisten Chancen kreiert, 77 in der Liga, damit hält er die Bestmarke, die meisten
groß. Durchschnittlich hat Groß mehr. Pro Minuten gerechnet.
Na, pro Minuten gerechnet. Also die reine Zahl 77, ich beziehe mich jetzt auf die Zahl von Squawker, das ist so eine Statistik-Webseite, die hat eben 77 Torchancen errechnet. Da ist er die Nummer 1. Top-Torchancen, also große Chancen herausgespielt, 22. Da ist er die Nummer 1. Die meisten tödlichen Pässe spielt er mit 20 Stücken, da ist er die Nummer 1. Meisten erfolgreichen Dribblings, 159 an der Zahl, da ist er die Nummer 1. Also er spricht schon sehr, sehr viel für Lionel Messi, jetzt kommt's. Aber ich neige dazu, trotzdem Luis Suarez zu wählen.
Oh.
Ja, das überrascht dich, ich weiß, denn auch hier, das ist nicht abgesprochen. Nicht abgesprochen von uns, ja. Ich sag dir warum.
Warum?
Top-Spieler ist etwas rein Subjektives. Das muss ja nicht heißen, dass du immer den mit den besten Zahlen wählst, sondern du kannst auch sagen, wer hat den meisten Impact für den Erfolg seiner Mannschaft gehabt. Also im Endeffekt in der NBA die MVP-Trophäe. Muss ja nicht immer der sein, der Topscorer ist, sondern wer hat seiner Mannschaft zum Ligatitel verholfen, beispielsweise durch seine Tore. Und da kann man argumentieren, dass Luis Suarez einen größeren Impact für den Erfolg hatte. Ja, 9 Tore weniger, also 21 Saisontore Luis Suarez, aber das entscheidende 2:1 in Valladolid geschossen, der Siegtreffer zum Titel, davor der Siegtreffer gegen Osasuna in der 90. zum 2:1. Also allein diese beiden Tore waren entscheidend für den Titelgewinn. Ohne diese beiden Tore wird Atletico Madrid nicht spanischer Meister. Dann gab es natürlich noch in Eibar, glaube ich, hat er den Siegtreffer in der 90. erzielt. Also ich meine, du hattest die Statistik eh schon im letzten Podcast erwähnt. Er hat halt
21
mit seinen Toren die entscheidenden Punkte zum Titelgewinn. Deswegen finde ich völlig verdient, wenn man sagt, statt Lionel Messi gibt man den Award Spieler der Saison an Luis Suarez. Und jetzt kommst du.
Da erwischte mich jetzt aber. Jetzt hatte ich mir schon hier meine Munition vorbereitet, um Messi dir auszureden.
Tja.
Wie kriege ich denn da jetzt noch den Dreh?
Tja.
Erstmal hat Messi eine gute Saison gespielt, natürlich. Hat er die meisten Tore, natürlich. Aber in meinen Augen war er letztes Jahr noch ein bisschen bestimmender. Es gibt da auch so ein paar Zahlen. Ohne ihn holt Barca im Schnitt 2,3 Punkte. Mit ihm sind es nur 2,0 Punkte. Letztes Jahr war er an 55% der Tore beteiligt. Dieses Jahr waren es nur 48%. Er hat da einfach ein bisschen abgebaut. Und da haben eben Aspas und Moreno haben mehr Beteiligung gehabt. Aspas natürlich auch mehr Vorlagen. Er hat die meisten Schüsse, ja, aber von diesen 196 Schüssen müssen in meinen Augen müssen da mehr als 30 reingehen. Also so ist das nur eine 15-prozentige Conversion Rate. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Da ist ein Suarez natürlich auch ein Benzema ein bisschen effektiver. Du hast gesagt, die meisten Chancen kreiert. Ja, aber wenn man es aufs Spiel runterrechnet, hat er 2,2, Toni Kroos 2,4. Also es war eine echt gute Saison von Messi und jedes zweite Tor war ein Golasso. Das kann man ihm ja auch nicht... Das kriegt er ja auch nicht mehr weg. Er wird ja immer irgendwie traumhaft Tore machen. Aber er war für mich nicht so prägend. Und auch wenn es mal für Barca schlecht lief, war er keiner. Ja, war er eher halt das spuckende Lama im Mittelkreis mit gesenktem Kopf.
Das spuckende Lama im Mittelkreis? Verstehe ich nicht.
Der halt dann so ein bisschen rumtrottet, Kopf nach unten, ein bisschen rumspuckt.
Das ist zu oft. Liebe Barca-Fans, liebe Zuhörer, ja. Das könnt ihr so nicht stehen lassen. Da möchte ich bitte, dass ihr auf Social Media dem Kollegen Kern Kontra gebt.
Reklame. Nee. Messi war in 14 Spielen entscheidend, wo er entweder Ausgleich oder Führung erzielt hat. Aber bei 38 Spieltagen war mir das auch zu wenig. Also in 14 anderen Spielen war er gar nicht. In den anderen 10, die da noch übrig bleiben, hat er gefehlt oder Barca verloren. Also da war er mir jetzt auch nicht so präsent wie andere Akteure.
Ja.
Messi war gut, aber nicht der Beste.
Übrigens, in der Rückrunde 19 Tore, also im neuen Jahr, ich meine 19 Tore oder 25 Tore? Irgendwie so, also so im Endeffekt die Großzahl seiner Tore hat er erst im neuen Jahr geschossen. Dann hat er Vollgas gegeben. Wie gesagt, Anfang der Saison war er auch für mich wirklich enttäuschend. Kann man sagen, ja, wie viele Spiele sind es? Vielleicht waren es 5, vielleicht waren es 7, keine Ahnung. Irgendwo natürlich subjektiv, aber im Endeffekt sagen wir mal einfach die ersten 10 Spieltage fand ich Messi. Bis zum Dezember fand ich ihn enttäuschend. Angesichts seiner Standards, die du an ihn einfach anlegen musst. Und das spielt bei mir auch so ein bisschen eine Rolle. Und natürlich Barca unterm Strich in La Liga ja trotzdem enttäuschend. Also nur Dritter, ja, das ist nicht prickelnd. Das letzte Mal, dass Barca Dritter war, war im Jahr 2007, meine ich. Also sprich 13, 14 Jahre her. Dementsprechend ist das schon im Kontext eine in den letzten Jahren oder 13 Jahren eine historisch schwache Saison, nur Dritter werden. Enttäuschen natürlich auch die letzten 5 Spiele. Das spielt so alles bei mir eine Rolle und ja, also ich wähle tatsächlich, glaube ich, Luis Suarez, weil er entscheidend für den Titelgewinn war mit seinen Toren und deswegen für mich der Spieler der Saison Luis Suarez. Das heißt ja nicht, dass er der beste Spieler war, aber der entscheidendste Spieler, der MVP sozusagen.
Entscheidend zu sicher und individuell ist natürlich Messi weiter der Beste. Da würde ich nur noch hinzufügen, wir haben ja auch schon viel auf Twitter geschrieben, nein, natürlich muss Messi Spieler des Jahres werden. Er hat ja auch seine, 2 oder 3 Freistöße reingemacht, aber auch eben von 30 und von 5 Elfmetern hat er auch nur 2 direkt verwandelt. Also es war eine echt gute Saison, aber für mich schwächer als letztes Jahr. Da habe ich schon zähneknirschend hinnehmen müssen, dass er da Spieler des Jahres
das
war,
wo
auch Ramos,
Benzema,
Cazorla gut waren.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, und dann, wer wäre dann jetzt mein Kandidat? Mein Spieler der Saison ist auch nicht
Luis
Suarez, obwohl der eben 21 Punkte...
Jetzt bin ich überrascht. Jetzt hast du mich überrascht. Siehst du, ich habe dich überrascht und du mich. Dann hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du wählst auf jeden Fall Suarez, weil du es ja schon angedeutet hast am Montag im Podcast, dass du mir Messi ausreden willst, weil du denkst, dass ich ihn wähle. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann wird er natürlich Suarez wählen. Ja. Aber nee, oder was? Jetzt kommt.
Jetzt
ich kommt weiß, aber ich weiß.
Raul Guti von
Elche. Nein, ich weiß, wen du wählst. Es ist ein Atletico-Spieler, korrekt?
Ja.
Und er hatte früher ein weißes Trikot an, korrekt?
Ja. Ja, Mario Ramos oder Saul Niguez oder gibt es ja noch ein paar. Morata ist gewechselt. Mein Favorit ist der für hundertprozentige Konstanz steht. Messi hat natürlich die meisten Pässe im letzten Drittel, weil er nur da vorne rumsteht. Suarez braucht nur seine 3, 4, 5 Sprints pro Spiel, um irgendwie das Tor zu machen, weil er sonst eher ausgeschlossen ist aus dem System. Aber in meinen Augen einer, der mit nach hinten geht, Kilometer schrubbt, immer angespannt ist, sich wirklich nicht nur in die Luftzweikämpfe im Gegner Strafraum schmeißt, um irgendwie einen Kopfball zu machen, sondern einfach überall diese 100% gibt. Box-to-Box ist, er ist auch der einzige Spieler im Gegensatz jetzt zu Messi und Suarez, der mal nicht 4 Spiele ohne Tor blieb. Die hatten da eher mal eine Lücke im Kalender und eben Marcos Llorente hatte das eben nicht. Er ist der torgefährlichste Mittelfeldspieler in der Liga, hat mehr Scorerpunkte als Griezmann und En-Nesyri und darf nicht mal Elfmeter oder Freistöße schießen und dann eben auch eine bessere Conversion Rate als Messi, der nur 15% hat. Messis Saison war gut. Luis Suarez war absolute Weltklasse wieder. Er hat es allen bewiesen, deswegen ist er für mich da die Überraschung der Saison. Aber aus Teamsicht, Leistung, immer Vollgas geben, immer da sein und dann eben auch zu überraschend aus Scorer-Punkte-Sicht. Marcos Llorente ist für mich das prägendste Gesicht in dieser Saison, weil der einfach für Power steht, für Einsatz, für Gas geben, für auch Spaß. Und wie gesagt, 12 Tore, 11 Vorlagen. Ja,
ich wollte gerade sagen, 12 und 11 ist schon auch brutal. Also Double Figures macht immer Eindruck. Iago Aspas ja auch Double Figures. Das ist schon grandios, ja. Überrascht mich dann doch nicht im Nachhinein. Also ich habe schon, wer diesen Podcast jede Woche verfolgt, und ich bin ja Teil davon, deswegen muss ich es ja tun, kriege ich es ja mit. Du hast schon einen Softspot für Llorente, ne? Für deinen Madridista da, deinen umgezogenen, gewechselten, dem trauerst du nach. Mhm. Deswegen im Nachhinein überrascht es mich trotzdem nicht. Ich hätte aber gedacht, du willst Suarez, weil er ja einfach die entscheidenden Tore geschossen hat. Ja, also mir tut es ein bisschen leid für Messi. Ich habe das Gefühl, ich werde mir den Zorn der Barca-Fans auf mich ziehen, wenn ich hier nicht Messi wähle. Ich glaube, ich verschweige das auf Social Media lieber.
Team der, ob das versteckt bleibt.
Ich poste nur Team der Saison und hoffe, dass das andere niemand mitbekommt.
Ob das lange versteckt bleibt, das wage ich mal zu bezweifeln, wenn wir da unsere Grafiken raushauen. Aber gut, dann gab es ein paar Überraschungen für euch, liebe Zuhörer. Suarez und Llorente, unsere Spieler der Saison. Das wird man auch wie das Team der Saison noch ein bisschen irgendwie raushauen. Dann könnt ihr da abstimmen und wählen, wer jetzt wirklich für euch war. Oder am Ende wird es dann doch
also, Messi. Also Kritik bitte gerne an Nils richten, an mich nicht. Zumindest wem Team der Saison klar, aber Spieler der Saison, da lasse ich keine Kommentare zu. Bei Twitter kann man das ja einstellen, glaube ich. Ne?
Genau.
Das blende ich aus.
Ich erstmal offline gehen, ja. Gut, dann was haben wir noch? Eigentlich unsere Kategorien von den Tiki-Taka Awards sind alle abgefrühstückt.
Ich würde sagen, wir haben es geschafft, ne?
Eigentlich. Riecht schon wieder nach Rekordfolge. Man muss natürlich noch sagen, die neue Saison, sie wird so wohl am 13. August rum beginnen. Also sind jetzt noch so dann 2,5 Monate. Da werdet ihr bis dahin natürlich noch oft was von uns, von Tiki-Taka hören. Auch wegen EM, auch wegen Zidane, Koeman. Mal gucken, ob jetzt wirklich Conte kommt oder wer anders. Und was sonst noch in der Liga passiert, wenn Mbappé endlich bei Real unterschreibt. Wahrscheinlich nie. Also es wird ein paar Folgen geben noch von uns, auch zu eben auch dann jetzt im Juni noch eine neue Sonderfolge, da haben wir schon wieder ein paar Fragen und wir überlegen uns da auch noch ein cooles Quiz oder so, wo ihr mitraten könnt, aber dann eben nur für Patreons. Was hast du noch?
Ich habe eigentlich nichts mehr, nee. Also nochmal der Hinweis abschließend an alle, die da nicht wissen, hey, wir Patreon, was ist das? Findet ihr natürlich auch immer, also ich lese natürlich den Link immer hier vor oder die Webseite ganz easy in den Shownotes ist der Link natürlich auch. Einfach mit dem Handy draufklicken, da könnt ihr das nochmal sehen, was es da so gibt. Und wie gesagt, der Hinweis, warum Miguel heute dabei war, der Barca-Fan, der uns da ein bisschen seine Sicht der Dinge erläutert hat, weil er Super League-Supporter ist, also in der Super League-Kategorie. Und wer dieses Level sich sichert sozusagen, der kann, wenn er Bock hat, Teil in unserem Podcast werden. Also der wird als Gast eingeladen. wenn ihr möchtet. Also guckt euch das mal an. Ansonsten ja, folgt uns bei Social Media, folgt uns bei ja, Instagram, Twitter, beleidigt den Nils, dass er hier gegen Messi hatet die ganze Zeit. Ja, mir fehlt die Kraft und Energie, das zu tun. Oder ich bin abgehärtet. Ich kenne das nicht anders. Von daher kann ich schon gar nicht mehr dagegen ankämpfen. Aber vielleicht möchtet ihr das tun. Also, ja. Das sind meine Abschlussworte. Ansonsten geht eine La Liga-Saison zu Ende, die turbulent war für uns, für unsere Vereine natürlich besonders. Die turbulent zu Ende geht aus Real Madrid-Sicht. Zidane ist nicht mehr länger Coach. Die auch aus Barca-Sicht möglicherweise turbulent zu Ende geht, wenn Koeman entlassen werden sollte. Da müssen wir abwarten. Ansonsten, ja, unterm Strich eine eher nicht unbedingt eine Saison, die in Erinnerung bleibt vom Sportlichen her. Natürlich aufgrund der Corona-Saison erst recht. Aber das Sportliche war mit Ausnahme von Atletico ein bisschen überschaubar, finde ich, in der Saison. Das ist so mein Schlussfazit.
Ja. Aber es bleibt was Buntes mit vielen verschiedenen Clubs, die irgendwie Pokale gewonnen haben in den letzten Monaten, wie Athletic, wie Real Sociedad. Also das sind positive Bilder. Wir haben es leider nie ins Stadion geschafft, aber nächste Saison wird es besser. Dann sehen auch wir uns, liebe Zuhörer, mal in Form Bernabeu oder sonst wo auch immer. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Jetzt 90 Patreons dabei, das ist stark. Wir gehen auf die 100 zu und dann hasta la próxima.
Genau, und wann neue Folgen rauskommen, da informieren wir euch natürlich auf Social Media. Tiki-Tacker-Pod, unter anderem bei Twitter. So, also, da halten wir euch auf dem Laufenden. In dem Sinne, hasta la próxima. Ciao, ciao.
Und hala Madrid.
Tschüss.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.